Messer am Hals, Waffe am Kopf. Also,
du wurdest ja auch angegriffen. Also ich habe gelesen, du warst bis zu dem Zeitpunkt der erste deutsche Rapper, der auch angeschossen wurde.
Ja, genau.
Ein Durchschuss war das.
Genau,
war
das, das war ein glatter Durchschuss von hier rein, hinten raus. Ja. Damals war alles andere, das hört sich jetzt ein bisschen oberflächlich an, aber wenn du nicht aus Berlin kamst, war alles andere uncool. Es war einfach nicht interessant und keiner hat's gehört. In meiner letzten Single habe ich gerappt. Heute bin ich der werbetauglichste Deswegen habe ich mit jedem, mit dem ich eine Konfrontation hatte, mich im Nachhinein, wie auch die anderen Künstler, die ich einfach grundlos gedisst habe, entschuldigt, offenherzig.
Also du bist wirklich hin zu den Künstlern face to face?
Ja, natürlich.
Und hast dich entschuldigt?
Mehrmals, über Jahre hinweg.
Nein.
Habe ich nie das Selbstverständliche gesehen, dass ich einen Künstler, der die Entschuldigung angenommen hat, das einfach so stehen gelassen habe, sondern ich habe ihn dann im Jahrestakt habe ich immer wieder darauf hingewiesen, danke, dass du mir verziehen hast. Und wie gesagt, ich bin 100 Mal auf die Fresse gefallen, bis dann irgendwann 4 Blocks um die Ecke kam, die Serie 4 Blocks. Und diese Rolle Latif mir sozusagen mein zweites Leben ermöglichte.
Heute hatte ich hier einen Rapper in Stuttgart sitzen, der unfassbar erfolgreich ist. Aber das Interessante ist, sein größter Erfolg ist nicht durch die Musik entstanden, sondern durch Unternehmertum. Und er ist nicht nur Unternehmer und Musiker, sondern auch Schauspieler. Man kennt ihn unter anderem aus 4 Blocks. Jetzt fängt es langsam an zu klingeln. Und er hat eine der größten Shisha-Tabakmarken Deutschland aufgebaut. Und zwar niemand Geringeres als Massiv. Extra aus Berlin nach Stuttgart eingeflogen, um mit uns einen Talk zu führen. Und zum Schluss wurde es sogar sehr politisch. 2 Stunden haben wir aufgenommen. Ein unfassbar guter Talk. Und sehr oft ist der Satz gefallen, das habe ich vorher noch nicht erzählt. Mach dich bereit. Falls du uns noch nicht folgst, dann ändere das ganz schnell, denn ich werde noch mehr Persönlichkeiten hier nach Stuttgart zu uns holen, die dir noch mehr Dinge mitgeben werden auf deinem Weg, die dir besonders helfen werden. Um das gewährleisten zu können, folg uns auf allen Socials, YouTube, Spotify, überall, wo du uns findest. Denn umso mehr Follower wir haben, umso mehr Reichweite bekommen wir und umso interessanter wird das am Ende für dich. Massiv, ja. Herzlich willkommen in Stuttgart.
Ich liebe die Stadt.
Echt?
Ja, ja.
Als Berliner liebst du Stuttgart?
Ja, ja, da, natürlich. Ich bin ja aus Pirmasens. Ich bin nicht weit
du bist,
weg von hier.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja gebürtig aus Pirmasens.
Und damals war Hip-Hop Open, Stuttgart war für uns das Nullplusultra und Stuttgart war die Hip-Hop-Stadt Nummer 1.
Weißt du, wie witzig das ist, dass du das gerade sagst? Ich habe nämlich heute Morgen noch mit Strache geschrieben, der Gründer von der Hip-Hop Open.
Krass, was für ein Zufall.
Ja, heute Morgen noch mit ihm geschrieben gehabt so. Und jetzt sagst du gerade Hip-Hop Open. Ja, das war ja damals... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es Splash und Frauenfeld,
das
gab es
alles gar nicht. Aber Hip-Hop Open war das
Ding. War das Ding, ne?
Ja, ja, das war das Ding. Ich kann mich noch genau erinnern, krass, dass wir da eingesetzt haben, jetzt bei Hip-Hop Open direkt, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich bei den Hip-Hop Open.
Und stimmt, du warst oben mal Headline sogar. Das ist
nein, ich bin nicht aufgetreten, ich war noch nie.
Aber warst du nicht?
Die haben mich noch nie Splash oder Hip-Hop Open eingeladen. Ich war Hip-Hop Open, bevor ich überhaupt Rapper wurde, weil ich war großer LL Cool J-Fan. Und da war er als Headliner da. Und da war ich ganz, ganz vorne gestanden. Und an dem Tag hat er mir so einen ganzen Karton Klamotten geschenkt. Und so. Und ich habe LL Cool J geliebt.
Er selbst hat dir einen Karton Klamotten
geschenkt? Nee, der hat mich so gesehen. Und ich war so angezogen wie er, so fast
du warst
so Double-mäßig.
Auch schon so
ja, ich
stabil,
war so, ne? Hab so Durek angehabt. Der hat so gesehen, so, ey, der Typ macht mich gut nach. Und ich habe so fast alles so, ich war sehr auffällig.
Ja. Yeah.
In seine Richtung bezogen so. Und das hat er gemerkt und hat er mir so einen Karton Fubu-Klamotten damals geschenkt.
Fubu.
Und damals war ja Fubu-Klamotten, da habe ich so einen blauen Pullover gehabt, da hat 05 Stuttgart hinten drauf gestanden.
Nein.
Ja, ja, habe ich gehabt.
War das 2005? War das
nee, das war vorher. Das war 99, 2000 sowas.
Abgefahren. Wann war das letzte Mal, dass du hier warst?
Stuttgart?
Ja.
Gute Frage. Ich hatte da mal einen Dönerladen. Da war ich öfters hier.
Der ist 200 Meter weg von mir entfernt. Der
jetzt von hier gerade oder von dir?
Nee, von meiner Wohnung.
Okay, nur damit ich das einschätzen kann.
Ich war damals beim Opening da. Wir haben uns auch kurz gesehen.
Ich habe dich wirklich noch nicht wahrgenommen damals.
Genau, bestimmt. Aber du hast mich nicht... Du warst
da so, waren viele Menschen da, wa?
Da war,
deswegen.
Da habt ihr doch eure Aktion mit 1 Cent oder 1 Euro.
Ja, genau, haben wir überall gemacht. Ja.
Habt ihr auseinandergenommen, ja, alles. Da habe ich dich kurz gesehen, aber immer freundlich so. Das ist auch eine Sache, die mir bei dir... Also, wir haben uns ja vor 3/4 Jahr so kennengelernt, durch einen gemeinsamen Bekannten.
Ja, genau.
Durch deinen Geschäftspartner, den ich kennengelernt habe in Dubai. Und was bei dir sehr auffällig war, gegenüber anderen Rappern, mit denen ich schon in Kontakt war, du hast erstens gar nicht so diese Rapper-Attitudes, wie man sie so kennt, so, oder diese Star-Allüren, oder irgendwie, dass du dich so darstellst, als wärst du was Besseres als alle anderen Menschen. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, so, wenn wir jetzt nur von dir als Rapper-Person sprechen, du verkörperst ja noch vieles anderes, ist, ich habe das Gefühl, du bist so beliebt bei allen Rappern, also bei all deinen Kollegen und, und Kolleginnen. So, keiner disst dich, du disst keinen, du bist so, du bist cool mit jedem. So, weil wenn ich so TikTok aufmache, Manuelsen disst PA, PA disst Manuelsen, Flair ja, disst alle.
Da ist natürlich viel los, ja.
Ja, ja, aber bei dir ist irgendwie so, du bist so die Schweiz, habe ich das Gefühl.
Ja, aber das kam mit der Zeit. Man muss dazu sagen, es war auch ein langer Weg, irgendwo sich zu finden. Aber erstmal danke, dass du überhaupt die Sicht von so einer Situation hast, wie ich gesehen werde. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ich denke, wir nehmen so und so nichts mit. Und wenn wir jeden Tag an uns arbeiten, anti-hochmütig zu sein, dann haben wir schon mal was geschafft.
Anti-hochmütig, finde ich gut.
Ja, genau. Und ich liebe es, Menschen kennenzulernen, von wo sie kommen. Mich interessiert das. Ich versuche zu jedem gleich zu sein. Ich versuche mir für Menschen Zeit zu nehmen. Ich versuche Menschen zuzuhören. Und ich liebe es auch, unabhängig davon, ob mir einer Respekt zurückgibt. Ich liebe es, Respekt zu geben. So. Weil ich denke, so, es öffnen sich andere Türen. Und sogar wenn sich keine Türen öffnen würden, würde ich trotzdem genauso nett bleiben. Weil ich denke, Menschen zu umarmen, für Menschen da zu sein. Ich bin auch in meiner von meiner privaten Ader her sehr, sehr offenherzig für alle auf der Straße.
Kann ich bestätigen. Also auch so habe ich dich kennengelernt.
Und nur so kann ich. Anders kann ich gar nicht. Ich könnte niemals mit dem Gewissen leben, irgendwen abzuweisen oder zu irgendwem negativ zu sein oder ihm irgendwas, die Leviten vorzulesen oder so. Deswegen bin ich auch ein sehr schlechter Chef. Ich könnte, also ich habe da ein super Beispiel. Ich habe mal eine Shisha-Bar gehabt. Da hat mich einer, ein Arbeiter, den ich sehr, sehr mag, hat mich offiziell dreimal beklaut.
Also aus der Kasse Geld rausgenommen.
Ja, ja, und mein Partner hat es immer wieder in Kamera gesehen und hat gesagt, ja, aber jetzt ist es vorbei. Und da habe ich immer das persönliche Gespräch gesucht und nachdem ich wusste, warum er das gemacht hat, habe ich immer wieder gesagt, ey, geht auf meine Kappe, er bleibt hier. Beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Mal wieder. Und beim dritten Mal bin ich mit ihm vor die Tür gegangen und habe so geredet, warum hast du es wieder gemacht? Weil mein Gesicht geht gerade verloren. Hat er mir wieder erzählt, was für Probleme er hat und so. Und dann habe ich ihm aus meiner Tasche Geld gegeben und habe gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr tragen, weil mein Partner denkt, wir verkaufen uns hier unter Wert. Aber ich habe ihm einen Betrag gegeben, wo er wirklich 2 oder 3 Monate erstmal Kopf frei hat, um sich was Neues zu suchen. Obwohl er mich beklaut hat.
Also, damit ich es richtig verstehe, er hat dich 3-mal beklaut, du hast ihm 2-mal verziehen, bei dem 3. Mal hast du gesagt, jetzt ist Schluss.
Ja.
Dein Partner hat es jedes Mal auf Kamera gesehen.
Und jedes Mal durchgedreht. Und jetzt müssen wir agieren, jetzt müssen wir machen.
Und dann bist du mit ihm ins persönliche Gespräch gegangen, nach draußen, und hast ihm noch wahrscheinlich 2-3 Monatsgehälter auf die Hand gegeben, dass er über die Runden kommt, solange er sich was Neues sucht.
Genau, weil seine persönliche Situation hat ihn dazu gebracht, das zu tun. Natürlich ist das nicht richtig und natürlich muss man hart durchgreifen und so. Aber ich denke, heutzutage gibst du genau diesem Menschen dann etwas mit, dass er es woanders dann nicht mehr macht.
Krass, okay. Krass, also es ist ja fast so, wenn ich so an Religion denke, Jesus so, wenn du halt die eine Backe hin, halt die andere Backe hin, so nach dem Motto, so klingt das, wie du agierst für mich. Jetzt spule ich mal ein bisschen zurück, ja, weil du hast ja wirklich, deine Geschichte ist ja Wahnsinn, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Aber kann ich ganz kurz unterbrechen?
Bitte.
Ich habe deine Tattoos auf dem Bein jetzt erst wahrgenommen, also seit ich hier sitze, vorher habe ich das, ich habe das in deinem ganzen Podcast noch nie so richtig wahrgenommen oder so, ich habe es auch noch nie hier, so gesehen oder darauf geachtet, aber für deine Stellung in diesem Game ist das absolut unseriös.
Ja, ich habe auch nie behauptet, dass ich seriös bin. Also, das hast du jetzt gesagt.
So läufst du nicht in die Bank rein, wenn du eine Immobilie findest?
Immer, immer. Also ich gehe auch so zu Terminen. Notar.
Echt?
Immer. Das
geil,
ist ja,
dafür muss ich dir die Hand geben.
Das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Guck mal, bei mir ist ja, du musst dir vorstellen, als ich vor 6 Jahren angefangen habe mit Content.
Vor 6 Jahren schon?
Ja, ja. Jetzt im Oktober werden es 6 Jahre. Habe ich damals angefangen und ich war direkt so angezogen, so normal halt, ne? Und ohne es zu verstehen, was ich da überhaupt mache, ich bin einfach hier so reingerutscht in dieses Thema, habe ich festgestellt, dass ich den Nerv der Zeit getroffen habe, dadurch, dass ich halt aussehe wie der Nachbar. Ich sehe einfach aus wie ein normaler Typ von der Straße, der sich aber mit dem Thema Finanzen und Immobilien beschäftigt und irgendwie.
Nur deswegen habe ich es erwähnt, weil du dich mit diesen.
Ja.
Also ich kenne dich halt von diesen Finanzen, Immobilien-Ding und so.
Guck mal, das Ding ist halt, ich Ich komme ja selber von der Straße, ne? Ich bin Hauptschüler, so wie du, ja. Ohne Scheiß.
Bist du Hauptschüler?
Ja. Ich hatte, nee. Du hast aber keinen Abschluss, habe ich gelesen. Nein. Ich habe meinen Hauptschulabschluss noch hinbekommen, gerade mal so irgendwie. Danach habe ich BVJ gemacht, dann Ausbildung. Ja, du hast ja 4 Ausbildungen gemacht, habe ich gelesen, oder ja, angefangen. Ja. Aber schlussendlich komme ich, wie du wahrscheinlich, weil du bist ein Jahr älter als ich, von einer Gastarbeiterfamilie, ja. Und ich bin halt mit nichts aufgewachsen, so. Also meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet, alleinerziehend, Scheidungskind bin ich, geschweige denn von mir beibringen, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld verdient, wie man Geld vermehrt, das gab's alles gar nicht so.
Gab's nicht.
Das war einfach so, arbeite mein Kind, ja, dein Leben lang arbeiten, dass du irgendwann in Rente gehen kannst, so. Das wurde mir beigebracht. In der Schule ging's dann weiter und du weißt ja, das System bildet ja keine selbstständigen Unternehmer aus, das System bildet gute Arbeiter aus.
Stimmt.
Und irgendwann, als ich dann über den Tellerrand geguckt habe, wo ich dann selber Vater geworden bin, habe ich dann gemerkt, ey, Alter, ich will nicht, dass mein Kind auch mit nichts aufwächst, so wie ich. Ja, ich will meinem Kind so die Möglichkeit bieten, anders zu starten. Und dann habe ich ein Buch gelesen, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki, wo ich dann gesehen habe, so, okay, du kannst Immobilien kaufen, die du selber nicht bewohnst. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt so gar nicht bewusst. Und dann habe ich die erste, zweite, dritte, vierte Immo gekauft, damals als Angestellter. Und dann kam eins zum anderen. Und durch Corona, durch die Pandemie, alles war zu. Ich saß dann zu Hause viel. Mein Sohn hat mich auf TikTok gebracht und so kam eins zum anderen. Dann habe ich halt angefangen, irgendwann über Immobilien zu sprechen, aus Langeweile. Und es ging viral. Und
ja, das, die war sehr, sehr interessant.
Ja,
vor allem deine Anfangsphase.
Sehr. Genau. Ich habe das noch aus meinem Wohnzimmer gedreht, so einfach 5 Bücher aufeinander gestapelt, Handy so hingelegt, keine Stativ, kein Mikro, kein gar nichts. Also so richtig Freestyle. Und das war so der Start. Und was ich aber nicht verstanden habe später war, dass es auch gleichzeitig mein USP wurde, weil ich halt der Typ war, der so antizyklisch aussieht. Ich rede über Immobilien, Finanzen und so weiter und so fort, aber sehe halt so aus. So, yeah, ne? Aber das hat halt die Masse angesprochen, weil jeder konnte sich mit mir identifizieren. Ich war halt kein Schlipsträger.
Genau. Du hast halt, du bist vom Äußerlichen her das Gegenteil.
Richtig.
Von das du gerade redest. Ein anderer würde sich direkt einen Anzug für jeden.
Hundertprozentig.
Für die Viralität anziehen. Auch, genau. Weil er denkt, das muss
das so sein. Das hilft so, ja. Und ich mag eh keine Anzüge. Ne? Ich bin nicht so der Anzugtyp. Habe ich eh immer gehasst. Und dann habe ich es einfach so gemacht. Und das war dann halt mein Ding so. Und so irgendwann später war ich dann auch bei Notarterminen, bei Besichtigungen, bei Banken. Es war völlig egal, weil. Also mein Gesicht in den letzten 6 Jahren hat mindestens einmal jeder auf seinem Handy gesehen, egal ob Insta, TikTok oder YouTube. Ja, und die kennen mich nicht anders. So, ich habe mir das jetzt halt erarbeitet, so rumlaufen zu können.
Super.
Ja, irgendwann mit 27 ging es dann halt damals los mit einem Tattoo, dieser Notenschlüssel. Ich habe halt eine sehr, sehr starke Verbindung zu Musik. Also ich ist der ganze Musikarm hier mit Klavier und allem drum und dran.
Wie alt bist du denn? Ich kann das gar nicht einschätzen.
42.
42.
Ja, 83er Jahrgang. Ja,
krass.
Ja.
Und du bist eher so mit Heavy Metal aufgewachsen, oder?
Mit R&B und Hip-Hop.
R&B
und Hip-Hop. R&B, Hip-Hop, Soul, auch teilweise Deutsch. Hier ist eine Textpassage von Xavier.
Ah, krass.
Das ist eine Textpassage von Xavier Naidoo, von seinem Song Halte durch.
Ah, krass.
Ja.
Wow.
Halte durch ist hier drauf, weil ich hatte auch so mental ein paar so schwierige Phasen in meinem Leben. Und Musik hat mir extrem geholfen. Also Musik war so meine Therapie, obwohl ich jetzt kein Musiker geworden bin wie du. Aber Musik hat mir halt viel Halt gegeben, so, ne, in schwierigen Zeiten.
Bei mir genauso. Also Musik hat mir immer ermöglicht, abzuschalten.
Du hast vorhin was Interessantes gesagt, als du reingekommen bist. Ich habe gestern in deinen Stories gesehen, auf dem Weg nach Stuttgart zu mir, dass du mit dem ICE unterwegs warst. Und ich dachte so, hey, der Typ ist Multimillionär. Warum fliegt er nicht einfach so? Warum gibt er sich den Stress? Dann hast du ja zwischendurch gepostet, boah, wir stehen schon 2 Stunden. Yeah. Und dann bist du ja irgendwann doch gekommen und ich dachte so, warum gibt er sich
denn? Ey, wir waren danach noch sogar in Nürnberg, war dann ein Notfall auf den Gleisen. Dann mussten wir in Nürnberg aussteigen. Da sind wir in einen Ersatzverkehr reingesteckt worden. Boah. Da habe ich einfach 3 Stunden gestanden, bis ich in Stuttgart, also wir haben alle gestanden, wirklich.
Wie viele Stunden warst du gestern dann in Summe unterwegs?
11 Stunden.
Alter.
Aber ich habe mir es natürlich zusammengerechnet, wie ich dir es vorhin auch erklärt habe. Manchmal musst du von dem Ort, wo ich gerade lebe, in Berlin, musst du eine Stunde zum Flughafen einrechnen.
Ja,
eine Stunde vorher da sein, hast du schon 2 Stunden, eine Stunde Flug, dann sind es schon 3 Stunden. Vom Flughafen rauskommen, in die Stadt fahren, ist auch 4 Stunden. Wenn ich aber zum Hauptbahnhof fahre, 15 Minuten, und 4,5 Stunden fahre, wenn alles reibungslos ist,
ja,
dann habe ich Zeit, meine E-Mails zu machen, Texte zu schreiben. und natürlich zu TikToken.
Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, genau darauf wollte ich hinaus. Du schreibst deine Texte. Ich spule jetzt mal zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, du hast ja deine Hauptschule gemacht. Ja. Du hast sie aber nicht abgeschlossen.
Ja.
Du bist ja heute Multi-Unternehmer. Mhm. Ich setze da noch nicht an. Ich gehe nochmal, ich fange da an. Du bist ja ausländischer Herkunft, kaum zu verkennen. Bist zwar geboren in Pirmasens in Deutschland, aber hast ausländische Wurzeln. Hast deinen Hauptschulabschluss nicht abgeschlossen, hast danach 4 Ausbildungen begonnen und die alle abgebrochen, nehme ich an.
Ja, ja. Was war das nochmal? Verfahrensmechaniker, Kunststoffformtechniker, Kaminofenbauer, Kfz-Mechaniker. Ja, ich glaube,
das ist alles so handwerklich. Und dann bist du aber in eine ganz andere Richtung gegangen. Du bist künstlerisch auf einmal kreativ.
Ja, man muss auch dazu sagen, nach diesen ganzen Ausbildungen, wo ich halt gemerkt habe, dass ich das nicht das ganze Leben lang tun kann, habe ich ja selbst immer abgebrochen. Ich wurde nie geschmissen oder so. Und habe immer wieder was Neues probiert, bis ich dann irgendwann eine Stelle bei FBB gefunden habe als Gabelstapler.
Aha.
Und das war Fakt. Das ist absoluter Fakt. Das war und ist mein Traumberuf.
Gabelstaplerfahrer?
Ja, Gabelstaplerfahrer. Also ich wusste nicht, in welche Richtung das geht, aber als ich da 1, 2, 3 Wochen im Betrieb war und ein ganzes Lager unter meinem Namen war, dass dieser LKW um 11 Uhr kommt, abladen, dieser LKW um 14 Uhr kommt, aufladen, ich meinen Kassettenrekorder auf dem Ding hatte, ich meine Essensbox links hatte, sozusagen alles im Überblick hatte und das musste erledigt werden und sogar noch der Spaßfaktor ist da, sauber reinzukommen mit diesen Gabeln und wieder sauber rauszufahren und das sauber anzuordnen, das hat brutal befriedigt und gekickt. Und ich hätte mir können vorstellen, mein Leben lang da zu bleiben. Und ich habe mich auch mit jedem gut verstanden, aber dann hat man nach einem Jahr, hat man dann meinen Vertrag nicht verlängert, sondern aufgelöst, da Deutschland damals Zuschüsse gegeben hat dass du neue Arbeiter dazu nimmst. Also sozusagen.
Ach, du wurdest bezuschusst, deine Stelle?
Ja.
Und dann ist es ausgelaufen, dann hat man dich gekündigt.
Genau, und dann wurde halt ein neuer genommen. Anscheinend war, egal wie gut ich gearbeitet habe. Und
das war eine bescheuerte Systemlücke eigentlich dann im Prinzip.
Ja, aber so ist es. Anscheinend kann diese Stelle jeder. Das, was ich gearbeitet habe, kann ja jeder arbeiten,
ja,
wenn du so überlegst. Und solche Arbeiter findest du halt oft, weil du es auch nicht brutal lernen musst.
Ja.
Du hast so einen Schnellkurs, 1, 2, 3 Tage oder so, dann bist du ja schon drin. Und das hat mich extrem traurig gemacht, als ich mitbekommen habe, dass nächste Woche mein Vertrag ausläuft und er wird nicht verlängert. Und dann habe ich innerhalb genau dieser 2, 3 Wochen mein Demo-Tape aufgenommen und der Rest ist Geschichte.
Also hast du schon währenddessen Musik gemacht die ganze Zeit?
Nee, ich habe ja schon in jungen Jahren im Jugendhaus mal mich ausprobiert mit englischen Texten, Tupac nachgerappt und dann diese ganze Freundeskreis-Ära, massive Geil. Töne, Afrop und so, hat man sich auch mal in Deutsch probiert, dann wieder sein lassen. Und dann kam ja diese Ära, Akro Berlin, Savage, Assad, speziell auch Bushido, wo ich gemerkt habe, alles klar, da geht jetzt eher was in Richtung Kenneck, weil ich bin ja Kenneck, und eher was aus dieser Sichtweise, wie ich etwas erzählen würde. Also ich habe gemerkt, da ist ein Slot da.
Mhm.
Und diesen Slot, den ich dann besetzt habe, ist dann auch so.
Den gab es vorher nicht.
Den gab es vorher nicht. Nein, no go.
Eben.
Also keiner hat vorher
entschieden. Dein Rap-Stil ist ja auch unverkennbar.
Ja, ja,
also genau. Es gibt so ein paar Rapper, wo ich sage so, die sind einfach USP so. Savage, du, Bushido, ne?
Ja,
also
es gibt voll.
Es gibt ja so ein paar, also es gibt ja mittlerweile viele Rapper.
Ja,
die Zeiten haben sich auch geändert, viele hören sich gleich an, aber es gibt so ein paar, wo ich sage, so gerade auch so von der alten Schule,
ja.
Azad, ja,
ja,
da merkst du einfach so, okay, das, wenn du den hörst, du weißt sofort, wer das ist. Und so ist ja auch bei dir.
Genau, also durch meine Art und Weise, wie ich Sachen gerappt habe, so auch so verbunden mit Stolz, Herkunft und alles, was vorher war, dann nochmal 2 Schippen draufzulegen, was Härte angeht. Also während andere mit dem Fahrrad kommen und auf dich schießen, bin ich mit dem Panzer gekommen. Das gab's halt vorher nicht. Und es hat halt eine gewisse Relevanz gehabt und schnell ein Fundament habe ich mir gebastelt. Und dann habe ich den, ich glaube, ich sag mal ganz, ganz neutral betrachtet von außen, gab es seitdem nie wieder einen größeren Hype um eine Persona im Rap. Also das war 2005, 2006, war schon bei mir sehr, 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 sehr epochal und sehr, sehr groß.
Das war auch ein bestimmter Song, glaube ich, der dein Durchbruch
Ghetto
war, oder?
Ghetto-Lied. Ja, Ghetto-Lied.
Hier, wenn mein Mond in ein Ghetto kracht.
Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, unglaublich. Also das sind so Songs, die haben wirklich sehr, sehr viel bewegt. Auch die Art und Weise, wie ich die natürlich rübergebracht habe, die Atmosphäre und so, waren sehr, sehr eigen. Und die Reichweiten, die ich da damals generiert habe, jeder hat das einfach gehört. Jeder.
Warst du nicht auch in diesen Agro-Berlin-YouTube-Videos damals? Da gab es ja diese Aneinanderreihung von vielen Rappern, die alle so ihre Parts gerappt haben, wo dann so zusammengetragen worden sind.
Ja,
so
ich habe viel 20. aus dieser Bubble Agro-Berlin und so, habe ich früher sehr viel zu tun gehabt. Ja.
Abgefahren. War das dann auch so der Move für dich damals, von Pirmasens aus nach Berlin zu ziehen, wo du gesagt hast, so, hey, musikalisch wirst du in Pirmasens nicht so viel reißen?
Nee, du musstest damals, war nicht wie heute, dass du außerhalb von Berlin deine Zelte aufschlagen kannst und trotzdem großer Artist werden kannst, indem du einfach nur gute Mucke machst, was aber auch besser ist. Hauptsache, du machst gute Mucke und ist scheißegal, von wo du kommst. Ich wusste, damals war alles andere, das hört sich jetzt ein bisschen oberflächlich an, aber wenn du nicht aus Berlin kamst, war alles andere uncool. Es war einfach nicht interessant und keiner hat es gehört. Berlin war das Nullplusultra. Und jeder hat so seine Phasen. Es gab Heidelberg, dann Stuttgart, dann kam Hamburg.
Ah, die Stieber Twins.
Ja, genau. Aber Hip-Hop war dann in Berlin und alles andere war erstmal brutal unwichtig. Deswegen, ich wusste, ich muss nach Berlin. Das war der einzige Weg mit dieser Art von Mucke. Natürlich habe ich mir die Kopfschmerzen dann auf mich genommen, weil ich habe Gangster-Rap gemacht und Gangster-Rap ist natürlich, du musst dich beweisen und so. Und das habe ich dann in Berlin...
Wie beweist du dich mit Gangster-Rap?
Mein Gangster-Rap war natürlich härter und stärker und brachialer. Und damit habe ich ganz schnell die Augen auf mich...
gerichtet bekommen.
Ja, genau. Und hatte halt natürlich mega Probleme, die ich aber auch alle in Kauf genommen habe, weil ich wusste, wo ich hin will.
Was für Probleme waren das?
Das war alles. Also, wir reden hier von... kann man offen reden oder was?
Ja, ja, klar.
Ja, Messer am Hals, Waffe am Kopf. Also,
du wurdest ja auch angegriffen. Also ich habe gelesen, du warst bis zu dem Zeitpunkt der erste deutsche Rapper, der auch angeschossen wurde.
Ja, genau.
Ein Durchschuss war das.
Genau,
war
das war ein glatter Durchschuss von hier rein und hinten raus, ja. Zwischen Schultergelenk.
Wahnsinn. Und auch bei dem Auftritt wurdest du angegriffen irgendwie von zwei Jugendlichen.
Ja, das kommt halt durch diese...
Durch diese Art von Rap?
Durch diese Art von Rap, ja. Durch diese turbulente Zeit, die ich hatte. Und ich war kein Kind von Traurigkeit. Ich war sehr, sehr offensiv. Und deswegen sage ich so, Rap ist auch normal, dass du aneckst. Ich bin auch in die Szene gekommen und habe alle gedisst, die bei drei nicht auf dem Baum sind. Aber als ich alle gedisst habe, muss ich auch dazu sagen, so habe ich niemals damit gerechnet, dass überhaupt bei mir jetzt so knallen wird. Weil dann hätte ich mir es zwei oder dreimal überlegt. Heutzutage bin ich mit jedem, den ich damals gedisst habe, sehr, sehr gut, habe mich mehrmals entschuldigt bei jedem Einzelnen und ist mir im Nachhinein sehr, sehr nah gegangen, wenn ich so überlege, was habe ich diesem Mann damals angetan.
Was fand in dir für einen Prozess statt, dass der Massiv von damals, der offensiv war und ich glaube auch von der Statur und von deiner Erscheinung, kann ich mir schon vorstellen, in deinen jungen Jahren, dass du gerne draufgegangen bist auch, also dass du jetzt eben kein Kind von Traurigkeit warst, wie du gesagt hast. Was ist hier in dir passiert, diesen Wandel, den du vollzogen hast, dass du eben so eine ganz andere Energie heute hast? Also schon dein Auftreten, du bist vorhin reingekommen, ich merke, du hast so eine angenehme Energy, obwohl du Rapper bist. Du bist ursprünglich Gangster-Rapper oder immer noch Gangster-Rapper, bist ja mittlerweile Papa.
Ja, natürlich.
aber was ist bei dir, gab es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo was passiert ist oder war das eine Entwicklung oder ein schleichender Prozess? Wie kann ich mir das vorstellen, dass sich das so geändert hat?
Gute Frage, Immo. Tommy, Immo sage ich zu dir, Tommy, oder? 2013, im November, das war der Tag, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, das nicht mehr zu tun. Aber natürlich war das eine längere Prozedur vorher, wo ich auch schon gemerkt habe, dass ich mich in meinem Körper nicht mehr wohlfühle im Zusammenhang dessen, was aus meinem Mund rauskommt. Und ich konnte mich nicht mehr damit identifizieren, Beleidigungen oder negative Dinge in meinen Songs zu vermitteln, weil ich gemerkt habe, dass ich auf der Straße jeden umarme, mich über Menschen freue, die sich über mich freuen und das einfach nicht mehr mit meiner Persona gepasst hat. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt nicht der große Platin-Rapper oder Goldkünstler, der Hunderttausende von Platten verkauft, dass er jetzt denkt, ich muss weiterhin über Leichen gehen und trotzdem so ganz trocken rappen und Leute beleidigen oder beleidigend sein. sondern man muss das ja auch so ein bisschen alles anpassen. Es lohnt sich einfach nicht, dieser Bösewicht zu sein, den ich in meinem echten Leben nicht bin. Deswegen habe ich von heute auf morgen im November gesagt, so komm, ich schaute in den Spiegel und habe mir gesagt, so ab jetzt no go. Ich fühle mich so viel wohler, viel reiner mit mir selbst. Und natürlich hat dann jeder gesagt, okay, willst du jetzt noch weiter rappen? Was hat das überhaupt für einen Sinn oder so? Aber ich dachte mir so, mein Handwerk ist ja meine Stimme. Und ob mich jetzt weniger Leute hören oder mehr, es tut nichts zur Sache, weil dein Weg ist ja geschrieben. Mhm. Du musst einfach nur Gas geben und trotzdem die richtigen Werte vermitteln. Und seitdem gehe ich halt auf Schulen, ich gehe in Jugendhäuser, ich befasse mich mit Kids, ich versuche irgendwie tätig zu sein. Unabhängig davon, mein finanzieller Erfolg kam erst im Nachhinein, also kam nicht
durch Musik.
Ja, genau. Und das gehört halt alles zu meinem Werdegang dazu und ich bin absolut davon überzeugt, dass das der richtige Weg war.
Krass. Ich habe im Kopf gehabt, so mit dem, was du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl hattest wahrscheinlich, dass deine Worte mit deinen Taten nicht mehr stimmen.
Also, ja, ist nicht mehr vereinbar.
Das hat nicht mehr gepasst so. Mhm. Das, was du gerappt hast und wie du warst in deinem Alltag, wie du bist.
Ich kann nicht in Schulen gehen und
Aufklärungsarbeit betreiben.
Genau.
Und dann auf der anderen Seite Leute beleidigen.
Ja, genau. In Jugendhäusern sehe ich heranwachsende Jugendliche, die eventuell Scheiße auf der Straße bauen.
Ja.
Und denen dann zu erklären, so was falsch oder richtig ist, ist absolut ein No-Go von mir dann, wenn ich selbst die Leute dazu bringe oder emotional begleite mit meiner Musik, doch, dass es cool ist, weißt du? Und in meiner Freizeit höre ich trotzdem harte Mucke. Also ich höre mir trotzdem alte, harte Songs an. Ich bin Fan von harten Gangster-Tracks. Ich kann darauf abschalten, es unterhält mich. Das hat nichts damit zu tun, es hat nur was mit meiner Persona zu tun. Weißt du, es ist nicht so, dass ich sowas nicht mehr mag zu hören.
Ja, ja. Aber wahrscheinlich hast du dann halt gemerkt, hey, du bist irgendwann halt auch ein Mensch geworden, wo junge Menschen hinaufschauen zu dir,
ja.
Eine Art Mentor, ja, und machst Aufklärungsarbeit in Schulen, in Jugendhäusern etc. etc. Und dann geht das nicht mehr einher, dass du halt auf der anderen Seite irgendwie beleidigend
bist. Es wäre nicht authentisch.
Das ist auch Doppelmoral. Also es ist ja so paradox so. Auf der einen Seite sagst du, hey, ihr müsst euch lieben, ihr müsst miteinander klarkommen, ja, beleidigt euch nicht, schlagt euch nicht hier, dies, das, aber dann machst du was anderes in deinen Songs.
Genau, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn...
Obwohl das künstlerisch ist, keine Frage.
Ja, genau, ich will jetzt keinen Künstler anprangern oder irgendwie einen Namen erwähnen oder so, aber ich mag die Künstler, die diesen Film schieben und auch...
Das ist ja auch eine Form von Kunst.
Ja, genau, es unterhält mich auch und man kann darauf abschalten, man kann sich so seine Filme schieben und so. Aber ich rede nur von mir. Du hast mich gefragt, warum. Also das soll nicht bedeuten, dass ich es woanders scheiße finde. Weißt du, so jeder macht das auf seine Art.
Guck mal, oft ist auch ein Diss, das wissen ja viele nicht, Diss ist oft Marketing auch. Ne? Also es ist ja Marketing für dich und den anderen Rapper.
Natürlich.
Wenn ihr euch disst die ganze Zeit, dann gibt es zwei, die gewinnen. Und zwar du und der Kollege, die sich gegenseitig dissen die ganze Zeit. Hat man ja in der Vergangenheit gesehen. Viele nutzen das ja auch als Marketing, um sich gegenseitig zu pushen. Der eine bringt ein Album raus vielleicht, der andere auch. Das bringt ja was. Und viele checken das auch nicht, weil die denken, boah, das ist voll ernst. Die gehen jetzt gleich aufeinander los, bla bla bla. Natürlich gab es auch...
Also ich muss dazu sagen, also ich habe noch nie einen Rapper erlebt, der einen anderen Rapper disst und die sich dann Zeiten durchgeben, wo sie sich treffen. es wurde nie irgendwie was geklärt. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich muss dazu sagen, um wieder mich zu unterstreichen als Künstler, wenn ich etwas gesagt habe, da habe ich es auch
genauso gemeint.
Ich habe es 100% so gemeint, ich habe es vorgelebt und ich habe es auch gefühlt. Und deswegen habe ich mit jedem, mit dem ich eine Konfrontation hatte, mich im Nachhinein, wie auch die anderen Künstler, die ich einfach grundlos gedisst habe, entschuldigt, offenherzig.
Also du bist wirklich hin zu den Künstlern face to face?
Ja. Natürlich.
Und hast dich entschuldigt?
Mehrmals, über Jahre hinweg.
Nein.
Habe ich nie das Selbstverständliche gesehen, dass ich einen Künstler, der die Entschuldigung angenommen hat, das einfach so stehen gelassen habe, sondern ich habe ihn dann im Jahrestakt, habe ich ihn immer wieder darauf hingewiesen, danke, dass du mir verziehen hast.
Welche Künstler waren das so unter anderem?
Sehr, sehr viele. Aber ich glaube von meinem Bruder Manu, der kann das auch bestätigen. Mit denen hatte ich eine riesige Reiberei damals. So ein Berliner NRW-Ding, was von meiner Seite her komplett eskaliert ist. Und ich das natürlich selbstbewusst damals, wie ich auch war, auch gespielt habe, das Spiel. Und da habe ich Manu sehr, sehr viel Unrecht angetan. Und krass. Als ich mich dann irgendwann bei ihm entschuldigt habe und er das angenommen hat, habe ich das nicht einfach so stehen lassen, dass er das annimmt. Ich wollte diese Selbstverständlichkeit irgendwie wegradieren, weil Selbstverständlichkeit ist eigentlich der ruhige Tod. Für mich ist Selbstverständlichkeit ein richtiger Tumor. Ich habe wirklich jedes Jahr einen schönen Text immer wieder geschrieben, sehr, sehr pünktlich und immer wieder darauf hingewiesen, dass ich das sehr, sehr schätze, dass er mir verziehen hat. Und das gilt bis heute.
Krass.
Ja.
Krass.
Das ist die Wahrheit.
Okay, ich bin geflasht. Ich bin gerade sprachlos, weil
heute
ich das...
Heute kann dir eventuell Manu irgendwann bestätigen.
Der ist auch übernächste Woche hier. Kann er mir dann bestätigen.
Echt jetzt?
Ja.
Davon wusste ich nicht. Ja,
der ist am 14. hier. Ich habe nichts gesagt, aber jetzt, wo du ihn gerade ansprichst...
Ich liebe Manu sehr, ja, ja. Dafür auch. Wir hatten eine sehr, sehr krasse Reiberei gehabt, ja.
Er aber spricht halt auch heftig für deine Größe, also menschlich gesehen.
Genau, das meine ich ja. Aber das kommt dadurch, weil ich weiß, dass heutzutage nichts selbstverständlich ist.
Dieses hast du so eine
Entschuldigung? Wenn ich etwas hasse und etwas, eine Sache, die mich brutal abneigt, ist Selbstverständlichkeit. Mhm. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, wenn du weißt, von wo du kommst, wenn du weißt, was du dafür tun musst, wenn du weißt, dass andere Menschen nichts haben, dann denke ich, wenn ich manchmal einem Menschen helfe oder man zusammen anpackt oder so und du eine gewisse Tür hast, wo ein anderer nicht durchgehen kann ohne dich, aber du sie trotzdem aufmachst und ihm den Weg vorweist, die Selbstverständliche, da ich ja weiß, wie schwer es ist, das ist der Tod.
Also bist du schon jemand, der gerne gibt auch?
Natürlich, 100%. Deswegen stört mich Selbstverständlichkeit.
Ja.
Weil wir jetzt gerade auf diesem Punkt
kommen. Ja, aber ich finde
deswegen auch,
ich find
wenn ich einem Menschen
Unrecht tue
und mich entschuldige und ja, alles ist wieder cool, das ist das und ich gehe meinen Weg, er geht seinen Weg, dann ist es für mich nicht erledigt. Weißt du so, für mich ist die Situation trotzdem in meinem Leben gewesen und trotzdem negativ in meinem Kopf belastet, dass ich mir die ganze Zeit vorstelle, was habe ich ihm Unrecht getan? Was haben seine Kinder in dem Moment gedacht? Was hat seine Frau in dem Moment gedacht? Der hat doch auch eine Mutter. Wie denkt die in dieser Situation? Und das tut mir im Nachhinein, nachdem er die Entschuldigung angenommen hat, immer noch weh. Weil vielleicht.
Wie lange ist die erste Entschuldigung her bei Manu?
Ich glaube, 2009 hat man sich ganz kurz gesehen gehabt. Da war das so ein bisschen das war so eine Veranstaltung, da hat man sich gesehen gehabt und da hat man ganz kurz miteinander getalkt, sich Respekt gegeben und jeder ist wieder seinen Weg gegangen. Mhm. Aber die erste große, ernste Entschuldigung, wo ich nochmal auf ihn zugekommen bin, war glaube ich 2011, 2012.
Und seitdem machst du das jedes Jahr?
Ja, jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr.
Okay, weil er jetzt wirklich cool ist.
Ja, also. Jetzt würde er sagen, Alter, lass mich mal in Ruhe.
Irgendwann ist es auch gut.
Ja, ja.
Ja, aber das ist krass. Also ich habe ja viele Disses mitbekommen. Ich bin ja auch alte Schule, ob das jetzt US-Rapper-Diss war oder Deutsch-Rap-Diss. Aber diese Form von von nachträgliches Bereuen, sich entschuldigen, das ist ja krass. Hat das irgendwas bei dir mit Glauben zu tun oder hat das einfach nur mit einer menschlichen Wandlung zu tun, die du vollzogen hast?
Ich glaube, durch Glauben hast du natürlich eine Grundstruktur. Wenn du die vorher nicht hast, kannst du durch Glauben natürlich dich säubern und diese Denkweise anlernen. Aber ich glaube, das kommt aus meinem Inneren heraus, einfach ein Gutmensch zu sein. Mhm. Ich glaube, ich habe mich gerade nicht selbst beleidigt damit.
Nee, hast du nicht.
Weil viele sehen das als Schwäche, aber für mich ist es eher stärker, in einen Raum reinzukommen und mich bei 10 Leuten zu entschuldigen, als mich abzufeiern.
Das ist für mich mehr Größe, ja. Also sich abfeiern zu lassen, hat für mich nichts mit Größe zu tun. Ja, eher was mit Komplexen.
Natürlich.
aber das ist krass, weil du eigentlich dieses Gangster-Rapper Figura hier im Prinzip hattest, mit dem du aufgetreten bist, dann gab es diesen Wandel. Wann kam der Moment, ich meine, du hast ja mit vielen Künstlern zu tun gehabt, Agro Berlin hast du vorhin erwähnt, du hast ja diese ganze Bushido, Flair, bla, hier, ja, genau, Sido, alles, ja. Ära, du hast ja alles gesehen, mitgenommen. Du hast ja heute noch mit denen zu tun. Wir kommen auch nachher noch auf dein Format, was du ja bis vor kurzem noch durchgeführt hast. Wann kam der Moment dann, wo du ins Unternehmertum gegangen bist? Weil du hast jetzt gesagt auch vorhin, du warst jetzt kein Platin-Rapper. Du warst jetzt nicht der Künstler, der die fetteste Kohle seines Lebens mit der Musik gemacht hat. Aber du bist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschland, also was Geld angeht oder monetär. Aber das Interessante bei dir ist, nicht durch die Musik, sondern durch das, was du nebenbei alles gemacht hast.
Man muss dazu sagen, dass ich auf dem Weg dorthin die finanziellen Möglichkeiten, die ich hatte,
ja,
durch meinen Rap waren sehr, sehr begrenzt. Ich habe alles, was ich mit Rap verdient habe, deswegen, ich liebe Rap. Rap hat mir das alles ermöglicht, hat mir die Wege aufgemacht. Alles, was ich durch Rap verdient habe, habe ich immer wieder in Rap gesteckt. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer zu jedem Album 6, 7, 8 Videos da, zum damaligen Verhältnis schon gemacht habe, wo andere nur 2 Singles gemacht haben. Ich habe immer viele Videos gedreht und versucht, irgendwie das Rad immer wieder am Drehen zu halten. So. Und ich habe es auch geliebt.
Also für mich zum Verständnis, sorry, wenn ich dich unterbreche, du hast 6, 7 Videos zu einem Album gedreht, aus eigener Tasche bezahlt.
Ja, genau.
Viele würden jetzt denken, das Label zahlt doch sowas.
Nein, ich bin seit Ende 2008 war ich nie wieder bei einem Label.
Krass.
Ich habe auch nur speziell einmal in meinem Leben bei Major richtig gesigned gehabt, bei Sony damals, wo die sich so 1,5 Jahre um mich gekümmert hatten.
Mhm.
Ansonsten war immer alles, dass ich einen gewissen Vorschuss bekomme
von
einem Vertrieb und dieser Vorschuss anhand dessen berechnet wird, was vorher reinkam. Und es war immer so gering, dass eigentlich meine Ausgaben mehr waren als meine Einnahmen.
Krass.
Und das bedeutet, ich habe immer sehr, sehr viel in meine Musik investiert. Deswegen sage ich ja, Selbstverständlichkeit ist der Tod, weil ich weiß, was es bedeutet, viel für Hip-Hop zu tun, viel zu machen und so. Natürlich, viele Leute finden mich jetzt künstlerisch nicht gerade begabt und es ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde mich sehr, sehr gut in das, was ich mache und es hat seine Berechtigung, weil ich sehr, sehr vielen Leuten gezeigt habe, dass es auch anders geht und sich dadurch vieles kristallisiert hat, dass Jungs wie ich angefangen haben zu rappen. Das sind 5 Jahre, bis dann Hatta oder ein Haft kam. Schöne Grüße an die Brüder und rest in peace, Hatta. Dass das überhaupt dann möglich war, dass so im Hip-Hop dann die Evolution weitergeht. Weil vorher war so ein bisschen Street-Hip-Hop-mäßig und dann kam ich sehr brachial, arabisch, links, rechts, hoch, runter mit Panzerfaust, Kelloggs essen und was weiß ich was. Das war halt sehr, sehr gravierend zu dieser Zeit. Und da habe ich sehr viel Vorarbeit geleistet. Wie auch immer, also so zurück zum Thema zu kommen, alles, was ich mit Musik verdient habe, habe ich in Musik reingesteckt.
Was hat dich denn ein Musikvideo zu dem Zeitpunkt gekostet damals im Schnitt?
Ja, immer so im Schnitt musst du rechnen, wenn du viele Musikvideos machst, dann kostet das erste, ist dann immer ein bisschen teurer und die restlichen dann immer so im 2.000 oder 3.000 Euro Bereich.
2.000, 3.000 Euro?
Ja, ja.
Pro Video?
Ja, genau.
Und das erste dann wahrscheinlich 10, oder?
Ja, so ungefähr 5 bis 10 oder so, ja. Yeah.
Okay, und das hast du immer wieder reinvestiert und aus eigener Tasche bezahlt?
Ja, genau. Mhm. Es hat sich aber nie rentiert, es hat sich nie gelohnt, außer dass du weiterhin auf der Straße Bilder machst mit Jugendlichen und eine gewisse Viralität immer noch hast, durch das Standing, was du dir damals erarbeitet hast. Es hat mich einfach nur über Wasser gehalten. Deswegen, um zurückzukommen auf das Thema, ich habe mich dann oft ausprobiert, dass ich mir ein zweites Standbein aufbaue, aber das war immer gleichgezogen mit einem halben Genickbruch. Hier mal einen Store aufmachen, hier mal eine Shisha-Bar aufmachen, hier mal das, hier mal das.
Hat alles nicht so geklappt?
Deswegen sage ich dir, ich bin kein klassischer Geschäftsmann. Das Ding ist, ich habe einfach nur gemacht. Und ich bin auch der schlechteste Chef, wenn es darum geht, etwas zu skalieren oder etwas zu verbessern oder etwas zu vergrößern, weil ich immer auf die Arbeit eingehe, weil ich immer daran denke, dass die sich nicht abarbeiten sollen und deswegen sage ich dir, ich bin...
Ich glaube, du bist doch jemand, der gerne ausgenutzt wird von seinen Mitarbeitern, würde ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten.
Ja, weil ich liebe es, eine schöne Atmosphäre zu haben.
Ja.
Ich bevorzuge die Atmosphäre mehr, die positive Atmosphäre mehr, ja, als die
negative
Kasse
Vibes.
Als die Kasse am Ende des Tages.
Okay,
die ist mir nicht so wichtig wie die positive Atmosphäre. Und Hauptsache, wir kommen alle über die Runden. Das ist so mein erster Anspruch. Mhm. Also ich mache nie einen Laden auf, weil ich einen Ferrari kaufen will. Das war nie mein Anspruch. Oder ich habe keine Shisha-Bar aufgemacht, was ich des Öfteren gemacht habe, immer wieder mich neu versucht, weil ich mir eine G-Klasse besorgen wollte oder so. Sondern einfach nur über die Runden kommen.
Okay.
Mhm. Und wie gesagt, ich bin 100 Mal auf die Fresse gefallen, bis dann irgendwann 4 Blocks um die Ecke kam. Die Serie 4 Blocks.
Habe ich damals gesuchtet.
Mhm. Und diese Rolle Latif mir sozusagen mein zweites Leben ermöglichte. Nicht mein zweites Leben in diesem Sinne, dass ich mein Leben vorher nicht geschätzt habe, sondern...
Du hast eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Also du warst ja, ich glaube, um das auf den Punkt zu bringen, du warst in einer Nische damals, im Rap.
Das ist eine eigene Bubble, wenn du...
Das ist eine eigene Bubble. So, und 4 Blocks auf Netflix hat dich halt in die Masse gebracht. Ja, das hat dich halt anders sichtbar gemacht nochmal.
Genau. In Kombination natürlich mit meiner Rolle und meiner Persona, da ich dann noch ein Fundament hatte, dass ich massiv bin, konnte ich nicht wie ein üblicher Schauspieler dann hingehen und mich wieder zurückziehen und warten, bis ich wieder eine Rolle bekomme, sondern ich konnte sagen, hallo, ich bin der von 4 Blocks. Massiv, habt ihr mich vergessen? Dann habe ich 1, 2 Geschichten erzählt und habe sozusagen mein Internet wieder aufleben lassen. Sozusagen war das so mein zweiter Frühling, wenn man das so nennt.
Okay.
Und ich glaube, ab da habe ich alles, was kam, mir genau überlegt und jeden Schritt mir genau überlegt. Und dann kam mein großartiger Partner in mein Leben, der mir dann neue Situationen ermöglicht hat.
Mhm.
Und zusammen mit dem ganzen Team haben wir dann, ich glaube, etwas gemacht, was es vorher in dieser Art und Weise noch nicht gab, obwohl es jeder schon gemacht hat. Jeder hatte schon Tabak rausgebracht. Aber bei mir war es dann so, Das Momentum war richtig, aber jeder hat mir davon abgeraten, weil er gesagt hat, so, ach, jeder hat doch schon Tabak. Warum machst du jetzt Tabak? Da habe ich mir aber gedacht, so, verdammt nochmal, wenn ich etwas rausbringe, dann muss ich authentisch sein. Ich habe in meinem ersten Musikvideo, in allen meinen Interviews, habe ich immer eine Shisha neben mir stehen. Ich liebe das und lebe das vor. Und das ist manchmal dieser Unterschied, ein Produkt den Menschen zu geben, was du liebst und was du vorlebst.
Mhm.
Qualitativ natürlich auch, das war unser höchster Anspruch, aber das Allerwichtigste ist, du kannst die Kundschaft heutzutage nicht mehr verarschen. Du kannst nicht einfach eine Chips-Tüte rausbringen und sagen, das ist die beste Chips, wenn sie dich vorher noch nicht bei Twitch gesehen haben, dass du immer suchtest mit Chips essen.
Ja.
Also du musst vorher erstmal 2, 3 Jahre ein Programm durchfahren, die ganze Zeit ein Produkt den Menschen vorleben und lieben, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, den Menschen zu erklären, dass nächste Woche im Rewe mein Produkt steht. Und das war mit dem Tabak so. Ich hatte eine 20-jährige Geschichte mit Tabak, dass ich der bin, der in Interviews mit einer Shisha sitzt, in seinen Videos mit Shisha.
Also hat man dir das auch abgekauft? Du hast keine Rolle gespielt. Das war jetzt nicht so eine klassische Kooperation, wie man es von Influencer kennt. Hey, das ist die beste Creme, die ist so geil, ja. Und ich habe noch nie gesehen, dass du die Creme vorher benutzt hast.
Natürlich.
So, jetzt ganz krass gesagt.
Durch die Kombination natürlich, dass mein Partner genau weiß, was der richtige Weg ist, weil er den Markt genau analysiert hat. Und gesagt hat, wir sind die Ersten im Mainstream-Bereich von all den Künstlern, die bereits Tabak rausgebracht hat, haben, die in Deutschland produzieren, alles in Deutschland zusammensetzen und auf das Produkt achten, was auch uns in der Herstellung wahrscheinlich viel mehr kostet, als wenn einer in Polen oder Rumänien produziert. Ja. Aber dadurch
kommen wir... Aber dafür die Qualität hochhalten.
Und dann habe ich auf meinen Kopfschuss gewartet und 1 Woche, 2 Wochen später nach meinem Kopfschuss kam dann zeitgleich mit dem Kopfschuss-Hype der Tabak raus und der Rest ist Geschichte.
Was heißt Kopfschuss?
Also ich habe doch in der dritten Staffel habe ich meiner Frau verziehen.
Ach so, jetzt.
Okay. Habe ich meiner Frau verziehen.
Ja. Yeah.
Und dann bin ich ja aus diesem Auto gestiegen und von hinten kam der Mann, hat mir in den Kopf geschossen. Dann war die Aufmerksamkeit auf meine Persona so hoch in Deutschland, dass wir zeitgleich einen 4-Blocks-Videodreh, was auch die Idee war von meinem Partner, gleichzeitig
ein
catchen.
Ein Werbevideo.
Genau, und sozusagen den Release von unserer Tabaksorte starten. Und
ich habe sogar die Schauspieler von 4 Blocks in diesem Video.
Ja, natürlich, das sind ja alles meine Freunde.
Kida Ramadan,
alle, ja. Und danach haben die Leute natürlich die Dose gekauft, die Atmosphäre gekauft, den Film gekauft. Und wenn dann die Qualität noch stimmt,
ja,
und du jeden Tag das dann vorlebst im Internet, außerhalb des Internets, mit unterwegs bist in Deutschland und die Leute, die dir dann behilflich sind, diesen Tabak an die Menschen zu bringen, alle umarmst, dich bedankst und nichts als selbstverständlich siehst. Mhm. Da hat sich dann die Struktur dann so aufgebaut, dass wir mit Respekt uns wirklich das beste Fundament aufgebaut haben.
Ich will das jetzt gar nicht so krass drauf rumreiten auf dem Thema. Wie viel, also durch diesen besagten Partner, grüße ich ihn raus, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, er will nicht so sehr in die Öffentlichkeit treten, haben wir uns kennengelernt auch. Aber das hat dich doch finanziell freigemacht am Ende des Tages, Al-Massiva.
Ja, es war unvorstellbar, dass ich nochmals solche Summen generiere. Das war für mich außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Es waren ja schon mehrere Millionen, ne? Aber man musste fairerweise dazu sagen, wenn wir von Millionenumsätzen reden, ja, für die, die es nicht wissen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn und ist auch nicht gleich in deiner Tasche. Da kommt auch noch Finanzamt und hier und Wareneinsatz und Mitarbeiter und Miete und keine. Aber es war schon.
Wenn du monatlich eine Auszahlung bekommst, wie ein Nummer 1 Rapper einen Vorschuss für ein Album,
ja,
dann denkst du dir auch, was hast du 20 Jahre gerappt?
Ja, wenn monatlich auf einmal sechsstellig, siebenstellig auf dein Konto einwandern.
Das als Beispiel. Es ist natürlich monatsabhängig,
ja,
aber wir waren so stark damals, das kann ich dir ja sagen, wir waren so stark damals, dass wir der Nachfrage natürlich nicht hinterhergekommen sind, aber wir könnten, wenn wir wollten, das Fünffache jeden Monat verkaufen, aber haben es trotzdem nicht gemacht.
Weil einfach wegen dem Qualitätsstandard, den ihr aufrechterhalten wurde, konntet ihr gar nicht so viel produzieren, wie angefragt wurde.
Das auch. Wenn wir wollten, hätten wir können, aber trotzdem verkaufen, haben wir aber auch nicht gemacht.
Warum?
Weil das Team und mein Partner genau wissen, was sie machen. Okay. Deswegen sind wir auch die bekannteste und beliebteste Marke.
Wann? In welchem Jahr war das nochmal, wo das losging?
2018, 19? Ja, so.
Abgefahren. Mhm. Das war so der Startschuss mit Al-Massiva, wo der Tabak durch die Decke ging. Ihr habt die Branche komplett auf links gedreht.
Ja, genau.
Mit dem Tabak. Das Witzigste, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit dir hatte, du weißt wahrscheinlich nicht mal, was davon ist, als ich in meinem alten Büro noch war, kam irgendwann ein Paket von Mo's Shisha Shop.
Genau.
Auf einmal.
Grüße an Mo's, an die Brüder.
Auf einmal war eine ganze Shisha da drin, dein Tabak war drin, alles volles Programm. Ich so, hä? Dann habe ich da angefragt, ich so, hey, habt ihr euch irgendwie vertan mit der Adresse? Warum habe ich...
Echt, ja?
Ja, ich wusste nicht, warum. So, zu dem Zeitpunkt, ich hatte noch keine Erfahrung damit, wenn du Influencer bist, dass du auf einmal so Sachen zugeschickt bekommst. Für mich war das so neu. Und dann habe ich den geschrieben noch und ich so, hey, nein, das ist dein Paket, dein Geschenk, so hier. Und ich so, okay, und ich rauche keinen Shisha. Dann habe ich es meinem damaligen Mitarbeiter geschenkt. Ich so, hier, bitteschön für dich, viel Spaß. Und dann, als der E-Zigaretten-Hype losging, 2020, 2021 so, kam dann auf einmal ein Paket mit deinen Al-Massiva E-Zigaretten, ja. Da hatte ich dann hier von allen Sorten, weiß ich nicht, 10 Stück, hatte ich auf einmal 80 E-Zigaretten im Büro stehen.
Hast du auch schön verteilt, ja?
Schön verteilt, aber halt viel selber gedampft auch mit meinem Kollegen damals, bis irgendwann die Lunge fast kollabiert ist, weil ich die gegessen habe, wie was weiß ich was.
Ja, ja, man sollte nicht übertreiben.
Ja.
Das gilt für alles.
Ja, ja, ja. Aber du bist dann auch in die E-Zigarettenbranche kurz rein. Also ich weiß nicht, wie lange du drin warst.
Ja, wir von Al-Massiva, wir machen ja alles. Also wir machen, also auch von Mo's, wir haben angefangen mit Shishas, wunderschöne Shishas, meines Erachtens die schönsten Shishas, sind auch in den mitbekanntesten Bars hier in Deutschland mit unseren Produkten. Die Shishas sind wirklich wunderschön, Roségold und weiße Shishas, wirklich auch sehr, sehr ansehnlich. Kohle haben wir gemacht. Wir haben eigentlich alles gemacht. Und natürlich der Werdegang vom Tabak auf Vapes, von Vapes auf Al-Massiva Liquid, was auch so der Beste auf dem Markt ist, haben wir, glaube ich, jeden Zyklus mitgemacht.
Krass. Aber du bist nicht bei Tabak geblieben und bei E-Zigaretten und bei Liquids, sondern du hast dann gemerkt so, ah, okay, Unternehmertum kann doch ganz geil sein. Dein Gesicht steht für Erfolg.
Ich habe in meiner letzten Single habe ich gerappt, heute bin ich der werbetauglichste Kanake. Ja, das heißt ja, wenn ich für ein Produkt, also wenn ich für mein Produkt werbe und einen gewissen Vorlauf habe und das, wie vorhin schon erwähnt, vorlebe und liebe, dann hat es garantierten Erfolg, gibt es nicht. Aber dann hast du schon mal das Fundament gelegt, dass du auf jeden Fall an die Menschen drankommst.
Du hast mit deinem Geschäftspartner natürlich das Al-Massiva-Imperium gebaut. Aber dich hat es dann noch weiter gekitzelt. Das heißt, irgendwann, ich weiß nicht, ob das das nächste Projekt war, vielleicht kannst du mich korrigieren, ich habe irgendwann gesehen, auf einmal massiv macht Dönerketten auf. Ja?
Big Babas Döner. Das ist eine Babas Döner.
Ja, Babas Döner.
Die Welt ist schöner dank Babas Döner. Ja.
Lass mich raten, du isst gern Döner und hast irgendwann gesagt, ich mache einen eigenen Laden
ja,
auf?
Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mir einfach simpel gedacht, wenn du zu McDonald's fährst und ein Cheeseburger isst und der im besten Falle natürlich überall frisch ist, schmeckt er überall gleich. Ob in Magdeburg, in München oder in Regensburg.
Das ist ja Sinn eines Franchises.
Genau.
Ja, genau.
Aber ich habe mir gedacht, bei Döner musst du immer einen fragen, ey, wo schmeckt bei euch der Döner? Aber wenn du doch weißt, dass ein Döner, stell dir vor, jeder Döner würde gleich gut schmecken in jeder Stadt, weil du überall dasselbe bekommst. Also du weißt, wenn du da hingehst, bekommst du genau diesen Döner. Das gab es für mich in meinem Kopf bei Döner noch nicht. Mhm. Natürlich, so eine Art und Weise, Poldi und so, gab es ja schon. Aber aus meinem Background, so als Kenneck, das und das,
ja.
Dieser Rap-urbane Background, da war viel mehr Power noch dahinter, dass man sagt, Alter, wir müssten das eigentlich machen. Und das war erstmal ein Laden in Offenbach, wo ich dachte, okay, ich mache mal einen Laden auf.
Ach krass. Obwohl du aus Pirmasens kommst, in Berlin warst, wie kamst du auf Offenbach?
Weil ich Offenbach was zurückgeben wollte, weil Offenbach mir sehr viel Respekt und Liebe gegeben hat über die Zeit hinweg. Habe ich auch sehr, sehr viele Zuhörer und sehr, sehr viele Menschen dort, die mir echt ans Herz gewachsen sind. Dann dachte ich, ich eröffne einen Laden, den ersten Laden in Offenbach.
Krass.
Ich wollte wirklich erstmal einen Laden öffnen.
Gibt es auch Berührungspunkte mit dir und Hafti irgendwie in der Form?
Ja, ja, natürlich. Also Haft ist ein Bruder von mir. Mhm. Auch seit er in die Szene gekommen ist, haben wir speziell, als er in die Szene kam, haben wir intensiven Kontakt gehabt. Und da muss ich auch was dazu sagen, zu Haft, was mich brutal verbindet mit Haft ist, als bei mir damals sozusagen von diesem Riesenhype, den ich hatte, dann langsam runterging und sozusagen die Vertriebe und die Majors mich so ein bisschen
abgestoßen haben,
ja, weil der finanzielle Aspekt bei mir nicht mehr vorhanden war, dass es sich lohnt, was man dann auch schnell merkt. Genau zu dieser Phase habe ich intensiven Kontakt gehabt mit Haft, der gerade mit einem Mega-Hype kam und der mich dann oft angerufen hat und mich gefragt hat, wie es bei mir gerade aussieht. Und das vergesse ich ihm nie, deswegen, wenn wir gerade hier an dieser Stelle sind, das macht dann auch einen brutal guten Typen aus. Der hat meine Situation verstanden, aber er kannte auch seine Situation. Seine Situation ist, jeder wollte ihn gerade haben.
Ja, seine Situation war, er war hier.
So hier und ich habe schon gespielt das Spiel und ich bin nicht mehr dieser Interessante. Mhm. Aber er hat so einen Respekt vor meiner Kunst gehabt und vor mir als Typ. Nur im positiven Sinne, nicht negativ gesehen. Street Attitude, Respekt oder so, wirklich brüderlich. Dass er sich dachte, Wasim, weißt du was, ich schließe jetzt bald einen Deal ab. Und ich werde diesen Deal nicht abschließen. Und mit der Begründung, dass sie dich nehmen müssen. Entweder die nehmen dich, nur dann unterschreibe ich.
Ein Plattendeal oder?
Ja, ja.
Nein.
Ich schwöre dir auf alles. Ich vergesse das niemals. Deswegen, I love you, Haft. Gute Genesung. Nur das Beste für dich und deine Familie. Ich vergesse das nicht. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, Jungs, Wasim, also, ey, Wasim, alles klar, die rufen dich gleich an. Habe ich gesagt, wer dann? Hat er gesagt, ja, ich habe alles geklärt. Habe ich gesagt, was denn? Er sagt so, ja, du hast einen Albumdeal und wenn gut läuft, dann verlängern die. Da habe ich gesagt, bist du dir sicher? Ich schwöre, am selben Tag haben die mich angerufen und haben gesagt, ey, hast du schon...
Sony oder?
Nein, nein. Ich glaube, iGroove war das damals. Mhm. Vertrieb. Da haben die mich angerufen und haben gesagt, ey, hast du ein paar neue Songs von deinem Album? Habe ich gesagt, ja, ja, ich schicke euch.
Was?
Da habe ich geschickt und zwei Tage später habe ich Vertrag unterschrieben.
Nein.
Ich schwöre dir auf alles. Gruß an Haft. Und deswegen...
Kein Vertrag, einfach nur sein Wort?
Ja, weil er gesagt hat, ihr wollt mich, dann müsst ihr aber auch massiv nehmen.
Boah.
Genau, das hat er gemacht. Und das machen nur Leute, die wissen, dass sie selbst was auf dem Kasten haben und dass Platz für alle da ist. Und das schätze ich an einem Menschen sehr.
Ich komme gleich zu deinem Döner nochmal zurück, zu der Ära. Das habe ich auch gesehen. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe mich mit Haft nie so krass beschäftigt, bis ich die Doku gesehen habe.
Ja, ich weiß, ich habe ja dann deinen Beitrag gesehen dazu.
Genau, bis ich die Doku gesehen habe und schnell gemerkt habe, dass er vom Typ ist, jemand, der sehr viel gibt.
Ja, natürlich.
Ich glaube, der ist, der sehr viel gibt, leider wahrscheinlich zu viel auch gibt oder gegeben hat, was nicht immer zurückkam zu ihm. Mhm. Weshalb er natürlich dann unter anderem, also ich kenne ihn nicht persönlich, will mir nicht anmaßen, wie es ihm geht, zu wissen, ich bin auch nicht sein Therapeut, aber nicht immer zurückkam zu ihm, das, was er gegeben hat. Aber wenn ich das höre, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja also maximale Loyalität, Respekt und Ehre, die man einem Menschen oder einem Bruder, wie du das sagst, erweisen kann, der, und das ist doch schön, guck mal, so sollten wir Menschen noch miteinander umgehen. Wenn ich sehe, dass du vielleicht gerade unten bist und ich bin oben und ich respektiere dich und ich schätze dich, dann nehme ich deine Hand und ich ziehe dich mit hoch.
Ja, voll.
Fertig.
Voll, 100%.
Fertig.
Den Respekt habe ich damals von ihm bekommen auf einer menschlichen Ebene. Und das hat er nochmal fünf Jahre später war ich mit ihm, Hatta auf einem Track drauf.
Auf seinem Album dann oder auf Hattas Album?
Ich glaube, das war ein Track von ihm.
Ja.
Und dann, ich glaube, das war ein Track, den haben wir zu dritt aufgenommen für Duck Life damals. Das war so ein Portal, was Klamotten gemacht hat und. Und dann bin ich damals ans Set gekommen, aber ich wusste schon einen Tag vorher, dass mein Part rausgeschnitten wurde, weil mein Part war zu hart.
Okay.
Genau. Haft wusste nicht, dass mein Part rausgeschnitten wurde, aber trotzdem bin ich ans Set gekommen, um die zu besuchen.
Okay.
Der war gerade am Video drehen, das heißt, ich habe gar nichts erwähnt. Und dann ist er rausgekommen, bla bla, das heißt, beim Catering waren wir gestanden, da hat er zu mir gesagt so, und was für Klamotten hast du dabei? Guck mal, die schwarze Jacke, was ich anhabe und so, was hast du dabei? Das. Da habe ich gesagt, ey Bruder, ich drehe nicht mit, mein Part wurde doch geschnitten. Da hat er kein Wort mit mir mehr geredet. Hat er mich so anguckt, was meinst du? Hat er gesagt, ja Bruder, wegen dem Song, weil der ein bisschen viral gehen soll, ich sag da ein paar Sachen, die vielleicht nicht angemessen sind. Und ich respektiere das. Also alles cool, ich bin nur hier, um euch zu besuchen. Also es war auch in Berlin.
Ja. Yeah.
Sozusagen, er kommt nach Berlin, dreht ein Video, ich komme gerade einfach nur als Gast, aber ich bin eigentlich auf dem Song drauf. Und hat er gesagt, komm mal mit. Da habe ich gesagt, nein, alles gut, Bruder. Auf einmal ist er durch die Tür geknallt, also wirklich hat die Tür aufgeknallt, ist in diese Blue Box da reingegangen, diese Green Box, und da war so eine große Box gestanden.
Ja.
Da hat er diese Box genommen und auf den Boden geknallt. Bah! Und hat er gesagt so, wer hat gesagt, dass massiv rausgeschnitten wird? Und ich habe mich, ich war so zweigeteilt, weil irgendwie habe ich mich geschämt vor der Situation, weil alle Kameraleute gerade in meine Richtung gucken. Wo ist die Version mit Massiv? Massiv ist heute hier und Massiv dreht. Ohne Massiv bringe ich diesen Song nicht raus. Und dann ist der, wo dafür zuständig war, ist dann gekommen und hat gesagt, ey, ja, wir haben gedacht, so und so, passt nicht, das. Da hat er voll brutal mit ihm diskutiert und ich habe auf einmal ein bisschen schlichten. Ich habe gesagt, alles in Ordnung, alles gut, das und das. Und dann hat der Typ gesagt, okay, alles klar, hast du Klamotten dabei, das. Da habe ich gesagt, nein, ich bin so gerade hier. Und dann haben die Karton rausgeholt, wo ein paar Klamotten drin sind. Hat gesagt, ohne Massiv drehe ich das Video nicht. Hat er klipp und klar gesagt, da habe ich an dem Tag die Single noch mitgedreht.
Boah, aber es sagt schon sehr, 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 sehr viel über ihn als Mensch.
Das bedeutet, wenn Leute in seinem Umfeld sind oder in seiner Reichweite, wenn er denen die Hand reicht, dann reicht er die richtig. Also er ist ein Gönner und
stark.
Er verschenkt seine Reichweite. Für die Kunst.
Schöne Geste.
Ja,
sehr, sehr schöne Geste. Sehr schöne Art, mit Menschen umzugehen. Ja.
Das vergesse ich nicht.
Krass. Und dann hast du damals in Offenbach den ersten Laden aufgemacht. War Haft dann auch da, oder?
Nee, der ist ein paar Tage später gekommen.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich da einen Laden aufgemacht. Und das habe ich mit Partnern gemacht, wo auch so meine Freunde waren. So.
Ja.
Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir skalieren das Ding. Aber anstatt, dass wir unser Team vergrößern mit Leuten, die sich mit Skalierung auskennen und so, haben wir es alles in unserer Hand gelassen.
Okay.
Und somit war der Wachstum brutal. Wir haben ganz viel Franchise-Anfragen gehabt. Wir hätten können in den ersten 2-3 Jahren über 100 Läden aufmachen.
Krass.
Also wirklich ohne Spaß. Wir hätten können über 100 Läden aufmachen. Haben dann am Schluss 15 Läden eröffnet. Mit einem großen Knall immer in jeder Stadt. Aber dann habe ich halt gemerkt, und das muss ich auch echt zugeben, entweder du machst ein schönes italienisches Lokal auf, stehst von morgens bis abends da, im besten Falle mit deiner ganzen Familie und stehst hinter der Kasse, vor der Kasse, stehst hinter der Qualität und kümmerst dich um jedes Detail, für den Gast und begrüßt jeden und verabschiedest jeden, der aus dem Laden geht, weil nur so kannst du auch in Ruhe schlafen. Weil Gastronomie ist eine Thematik, wenn mir persönlich einer schreibt, ey, in Hannover war zu wenig Salat drin, ey, der Arbeiter in Offenbach hat mich nicht gegrüßt, das nehme ich dann sehr persönlich. Und deswegen habe ich die Skalierung, habe ich ganz schnell gestoppt, weil ich halt sehr viel persönlich genommen habe. Und wenn ich nicht gewährleisten kann, dass jeder Laden sich so verhält, wie ich mich verhalten würde, dann belastet das mich und das kannst du nicht gewährleisten. Weil wenn einer in einen Döner reinbeißt, dann denkt er immer, ah, das ist der Massiv. Döner von Massiv.
Ja.
Wenn einer mir geschrieben hat, ey, der Döner hat gestern nicht geschmeckt, dann ist es ja so, als ob ich ihm gerade einen falschen Döner in die Hand gegeben habe. So. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr belastet. Deswegen habe ich innerhalb von 2 oder 3 Monaten alle 15 Filialen geschlossen.
Krass. Weil ich kann mir das vorstellen. Also wenn du sagst, 15 Läden,
jeder verbindet das mit dir. Mehr als 100 aufmachen.
Und jeder verbindet es mit dir. Du hast ja wahrscheinlich am Tag 15.000 Nachrichten bekommen. Da Salat, da Fleisch, da begrüßen. Da. Der hat nicht pünktlich aufgemacht, der hat zu früh zugemacht. Ich kann mir das ganz genau vorstellen. Weil alle denken, ey, Babas Döner, das bist du.
Ja, ja.
Also schreibe ich massiv.
Ja, und das ist halt das riesige Problem. Beim Tabak oder bei den Zahnstochern kann ich das gewährleisten. Da kann ich sagen so, alles geht aus der Produktion raus. Man checkt das vorher. Da kann ich sagen so, ey.
Das ist ja auch alles zentral. Ne? Ja, du hast ja eine zentrale Produktionsstätte oder Lager, wo ihr dann seid, wo alles rausgeht. Dein Geschäftspartner ist auch da. Ihr seid zu zweit. Ihr habt das hier alles im Blick in der Hand. Bei 15 Läden, die quer verteilt durch Deutschland sind, wie willst du das gewährleisten? Erstens ja, genau. Gastronomie. Zweitens, was halt viele, vor allem Kanaken, nicht verstehen. Ich merke das auch immer in meinem Umfeld. Die machen einen Laden auf, Gastronomie, läuft bombastisch, direkt nach 2 Monaten Franchise. Aber Franchise ist krass, was da alles dazugehört.
Und
genau um diese Qualitätsmerkmale.
Ich sage dir 100%, Bro. Franchise bedeutet, erweitere dein Team. Hol dir Leute ins Boot.
Viele fähige Leute.
Hol dir Leute ins Boot, die Franchise schon
gemacht haben.
Schon ein Häkchen dahinter haben, ja. Dass sie schon abgeliefert haben. So. Und hab nichts anderes zu tun, außer das. Dann funktioniert's.
Ja. Ja.
Und es.
Aber bei dir war es ja was anderes.
Aber also nicht um jetzt alles schlecht zu reden, was Franchising angeht oder aus meiner Sicht, wie es bei mir jetzt war. Es hat funktioniert. Mhm. Aber ich kann es nicht tragen.
Nein,
genau,
das ist zu viel Verantwortung
genau.
Am Ende.
Und
ich glaube, du hast das auch aus einer Passion rausgemacht wieder.
Ja, genau.
Ja, also
ja, genau. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig.
Du hast es aus der Passion, aus dem Gefühl heraus.
Mhm.
Und dann ist das zu schnell, zu stark gewachsen. Und dann ist dir das aus den Händen geglitten, weil du einfach diese Qualitätsstandards, glaube ich, die du verfolgst, nicht in jeder Stadt, in 15 Städten in Deutschland gleichzeitig gewährleisten können. Das ist ja das Beispiel, das du vorhin erwähnt hast mit dem Cheeseburger, dass wenn du den in Berlin kaufst oder hier in Stuttgart, der muss immer gleich schmecken.
Ja, genau. Das war mein Ziel. Ja, mein Partner hat auch Gas gegeben, was das angeht. Aber ich selbst als Persona konnte, mein Partner bekommt ja nicht diese Nachrichten, wie ich sie bekomme.
Ja.
Ich habe sie dann natürlich zu Herzen genommen und habe das halt in Besprechung mit meinem Partner zusammen gesagt, so, ey Bro, bitte, lass Cut machen, weil wir könnten. Aber es ist besser, wenn.
Hast du die Läden mit Verlust geschlossen dann? Oder bist du mit 0 auf 0 raus? Oder hast du da irgendwie Gewinne gefahren?
Nee, wir haben ja den Leuten, die Franchise-Nehmer, haben wir sozusagen sauber mit denen abgeschlossen.
Okay. Aber war das für dich dann Minusgeschäft am Ende des Tages? Oder?
Ja, ein langjähriges Plusgeschäft wurde in diesem Sinne dann letztendlich. Also,
auf 0 gecuttet.
Ja, auf 0 gecuttet, ja.
Krass. Ja, weil wie gesagt, da hier in Stuttgart-Ost der eine Laden, ich war ja beim Opening.
War das kalt an dem Tag beim Opening?
Ich kann mich noch dran erinnern. Es war arschkalt. Und ich war auch da.
So kalt. Da waren so viele Menschen da.
Ey, es war Wahnsinn. Es war sogar in der Zeitung.
Ja. Und ich habe die Gegend nicht einschätzen können, weil ich dachte mir, was ist das für eine Gegend, wo wir einen Dönerladen aufmachen.
Aber, ja, das war ein bisschen außerhalb so. Ne? Ja, also Stuttgart-Ost da, wo der Laden ist, das ist jetzt keine Fußgängerzone hier
Innenstadt, ja, genau,
so
genau.
A-Lage.
Deswegen konnte ich das nicht einschätzen, aber war dann eigentlich sehr, sehr
in Ordnung. Aber die Verbindung halt, dein Name,
ja.
Dann 1 Cent oder 1 Euro Döner, was ihr da gemacht habt, hat halt alles auseinandergenommen.
Ja,
also die standen ja auf der Straße, Polizei musste ja sogar kommen.
Ja, Polizei. Ja, war bei jeder Eröffnung bei mir Polizei immer und so. Das ist halt das Resultat von der Versammlung.
Ja. Dann hast du das zugemacht. Al-Massiva ging weiter.
Mhm.
Und irgendwann bist du zum medizinischen Cannabis gekommen,
ja.
Habe ich gesehen.
Interessant, dachte ich nicht, dass du das ansprichst, das Thema.
Ja, ich habe das dann
auch schon sehr, sehr früh,
2023, oder?
Nein,
2000, noch früher.
2020.
2020 schon, während Corona?
Ja.
Ach, krass.
2020 haben wir die Halle uns in
der Schweiz,
in Solothurn angeschaut. Da war die noch leer gestanden, das war das alte Siemenswerk. Mhm. Und da hat mein Partner Hajir sich umgeschaut und hat gesagt, so, hier machen wir die modernste Cannabis-Anlage Europas. Da habe ich gesagt, so, wow, ist schön groß, aber wo willst du das hinbauen? Hat er gesagt, die ganze Halle. Das, also ist wirklich enorm groß. Enorm.
Wahrscheinlich mehrere tausend.
Als sie noch leer stand, war das natürlich unvorstellbar. Aber er hat so gebrannt für die Situation und wie er mir das erklärt hat, für die Geschichte, was wir da erreichen können und so, dass ich auch automatisch mit im Boot saß, wir die Firma gegründet haben, zusammen Growmotion, und dann zusammen gestartet haben, investiert haben, gemacht haben. Und heute sind wir eine der besten Brands. Wir sind eine Vorzeigebrand für die ganzen Schweizer. Also alle kommen zu uns, schauen sich an, wie es dann richtig geht, um es bei sich dann zu machen. Was aber auch keiner so hinbekommt. Wir sind die einzige dreistöckige. Wir sind alles in GPC-Form, also wirklich medizinisch auf höchstem Level. Mhm. Wirklich, du gehst da durch Tunnel durch und alles. Also das ist nicht einfach so Wildwuchs oder so. Das ist wirklich auf diesem medizinischen Level. Und da haben wir jetzt die letzten 5-6 Jahre richtig Gas gegeben. Jetzt sind wir, fängt so langsam die Skalierung an. Wir haben jetzt in Jordanien einen Riesenpartner dazu gewonnen, der sich auch Chromosen angenommen hat. Und wir auch Teil von denen jetzt sind, mit einer Anlage, die, glaube ich, nochmal 7-mal so groß ist wie wir. Und dort haben wir jetzt auch die Hand drüber. Und somit haben wir bessere Reichweiten, wenn wir Sachen verschicken.
Außerhalb von Europa.
Ja, genau. Aber auch besser, als wenn du es von Kanada holst oder von Südafrika oder von Thailand. Denn von Jordanien nach Europa ist es trotzdem vom Sendeweg, ohne diese amerikanische Verzollung und so, viel, viel interessanter, dass es wirklich nicht komplett vertrocknet, wie von Kanada nach so einem langen Weg ankommt. Also somit gewährleisten wir durch diese Route in Jordanien trotzdem noch, als ob es fast von der Schweiz kommt.
Krass. Da, vor 6 Jahren habt ihr damit angefangen?
Ja.
Musstest wahrscheinlich erstmal unfassbar viel Geld investieren?
Ja, unglaublich.
Also war das 6-stellig, 7-stellig?
Also die Anlage in der Schweiz hat einen momentanen Wert, einen geschätzten Wert von 75 Millionen. Ja.
Okay. Und ihr habt ja auch Geschäfte, ne? Also ihr habt ja auch Geschäfte, auch in Deutschland? Kann das sein?
Nee, Geschäfte haben wir nicht.
Also,
reine
Lieferung?
Ja, Lieferung an Apotheken. Also
Apotheken beliefert ihr?
Ja, wir
auch deutsche
Apotheken, keine Parks. Ja. Und ich selbst, also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie geraucht. Ich mag den Geruch. Ich weiß aber, dass sehr viele Leute dadurch beschädigt sind, wenn sie ihr Zeug vom Park Chemie belastet, irgendwie rauchen.
Ja, und damit, das ist ja oft auch gestreckt damit, mit Schrott
genau,
oder so.
Also. Somit gewährleiste ich, dass wirklich Leute das von der Apotheke bekommen, die so oder so schon rauchen und die es auch benötigen durch Krankheitszustände, die ihr Körper auch hat. Und ich weiß es zu 100.000%. Ich habe Menschen kennengelernt, die teilweise noch nicht mal einen Satz gerade ausreden können. Wenn sie rauchen, können sie sich mit dir kommunizieren. Ich kenne Rheuma-Patienten, ich kenne Leute mit Clusterkopfschmerzen.
Mein Freund, der verstorben ist wegen Krebs, kurz bevor er gestorben ist, hat ihm sein Arzt Cannabis verschrieben. Also er musste Cannabis konsumieren, also medizinisches Cannabis, weil das auch eine Wirkung hatte, die sich positiv auf ihn ausgewirkt hat.
Ja, voll.
Bei ihm waren leider schon die Tage gezählt.
Der Arme.
Möge seine Seele im Frieden ruhen.
Seele gnädig sein, ja.
Ja, und der hat aber auch damals medizinisches Cannabis von seinem Arzt verschrieben bekommen.
Ja, und das ist sehr, sehr weit verbreitet und Deutschland ist so ein bisschen Spätzünder, was das wieder angeht. Aber man sollte das ein bisschen schneller und besser einführen, weil vielen Menschen ist damit geholfen. Weil so oder so wird er sich das Gras besorgen und somit gewährleisten wir.
Aber dann lieber sauber in der Apotheke,
lieber sauber,
wie von einem Dealer auf der Straße,
ja, genau,
wo du nicht weißt, durch welche Hände ist das alles gegangen, was ist da alles reingemischt worden. Ja?
Genau.
Finde ich viel, viel vernünftiger.
Um das geht es mir. Also ich habe bei Growmotion, wenn wir unsere Roomtours gemacht haben, einmal im Monat, dass wir die Leute reinschauen gelassen haben in unsere Hallen, habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die mir unter Tränen manchmal erzählt haben, wie es ihr Leben verändert hat, dass sie jetzt medizinisch offiziell rauchen dürfen. Mhm.
Krass.
Also wirklich sehr, sehr belastete Menschen.
Hast du mit Grow Motion Al-Massiva schon übertroffen von den Umsätzen her? Oder seid ihr noch zu sehr in der Entwicklungsphase, beziehungsweise?
Grow Motion ist eher eine sehr interessante Frage. Grow Motion ist eher ein Verdienen und Investieren. Und
schon, ne?
Skalierung also und Wachstum, weil wir in Deutschland noch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen. Deswegen bedeutet das immer noch viel Arbeit. Aber ist absolut ein krasser Erfolgsfilm. Ich habe gerade gestern was verlinkt und gepostet, wie wir jetzt gerade in Jordanien in Empfang genommen wurden. Links, rechts, hoch, runter. Was wir da auch für Fundament jetzt neu aufgebaut haben und so. Also es befindet sich immer noch brutal im Wachstum. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass ich daraus persönlich Gelder generiere, sondern eher alles im Topf bleibt.
Krass. Und dann gab es letztes Jahr...
Gruß an Haji und Ben auf jeden Fall. Beste Team, Grow Motion. Auf jeden Fall haben wir noch viel vor zusammen. Ja.
Sehr geil. Ich komme auch gleich nochmal später zurück auf Al-Massiva, weil da habe ich letzte Woche was in den Medien aufgeschnappt, wo ich dich gerne darauf ansprechen würde.
Interessant.
Welche Auswirkungen das auf die Shisha-Branche hat. Letztes Jahr gab es dann einen Moment, da kam dann mein Neffe auf mich zu und sagt schon, hey Onkel, hast du gesehen, die Zahnstocher von Massiv? Sag ich, die was? Zahnstocher? Ich so, was für Zahnstocher? Zahnstocher mit Geschmack? Ich so, was für Zahnstocher mit Geschmack? Was soll das sein? Hat er mir das gezeigt, hat er diese Dose da aufgemacht, ne? Dann habe ich das so probiert, ich so, hä, das schmeckt ja wirklich nach Pfirsich, nach Erdbeer. Ich so, was macht der wieder? Dann habe ich dir doch eine Nachricht geschickt. Ich so, hey, ich habe hier die Zahnstocher von dir,
mein Neffe hat mir
das gezeigt. Gesehen, ja. Und hast du ja noch gesagt, so nett wie du bist, ey Bruder, ich schicke dir ganzes Paket. Hast du mir das dann geschickt gehabt, irgendwie 9 oder 12 Packungen von deinen Zahnstochern. Wie kommt man darauf, Zahnstocher mit Geschmack rauszubringen?
Jetzt sage ich dir was. Wir haben vorhin über Produkte geredet.
Ja.
Ich kann seit 2004 ohne Zahnstocher nicht einschlafen. Also ich schlafe mit dem Zahnstocher.
Weil stimmt, ich habe sehr, sehr viele Bilder und Videos mit dir und Zahnstocher gesehen.
Weil wenn nicht, dann wenn ich nicht mit Zahnstocher schlafe, dann reiben meine Zähne so krass meinen Kiefer auseinander, dass ich morgens diese Kopfschmerzen, die ich danach bekomme, nicht mit einer normalen Kopfschmerztablette wegbekomme. Als ich dann irgendwann mal mit Zahnstocher eingeschlafen bin und aufgestanden bin, habe ich keine Kopfschmerzen verspürt. Und seitdem schlafe ich mit Zahnstocher. Ich kann auch nicht ohne.
Heute auch noch?
Ja, natürlich. Ja, ja.
Also
ich muss mit Zahnstocher schlafen.
Du bist ja eigentlich jemand, der eine Schiene bräuchte, so eine Zahnstocher.
Habe ich 2-3 Mal probiert. Die ziehe ich halbe Stunde an, dann ziehe ich sie aus und denke
mir, egal.
Es ist einfach zu belastend. Bei Zahnstocher ist alles locker flockig. Ich habe das auch seit 20 Jahren in jedem Video, in jedem Interview.
Aber verschluckst du den nicht im Schlaf?
Jetzt gerade habe ich keinen Zahnstocher im Mund, weil ich hier mit einem seriösen Menschen sitze. Da wollte ich nicht daran rumknabbern. Aber auf jeden Fall habe ich mich angepasst, auf jeden Fall die Situation. Zahnstocher gehören zu meinem Leben dazu.
Aber wenn du schläfst mit Zahnstocher, ist die Gefahr nicht da, dass du den verschluckst oder
Nein,
so?
Nein, das Schlimmste, was passiert ist ich glaube 2013 oder so, hatte ich morgens ein Piercing in meiner Zunge. Aber das war im Traum selbst, war das ein richtig schönes Gefühl. Deswegen habe ich nichts wahrgenommen als Schmerz.
Du hast deine Zunge durchstochen mit dem?
Ja, genau, weil ich ja immer auf dem Bauch schlafe. Und irgendwann habe ich so durchgedrückt so ein bisschen.
Du schläfst immer auf dem Bauch?
Ja, ja.
Warum?
Ich kann
einfach
nicht.
So. Aus
es gibt auch Menschen, die schlafen auf dem Rücken. Es gibt Menschen, die schlafen auf dem Bauch.
Und du schläfst straight immer auf dem Bauch?
Ja, haben wir was released gerade, was keiner weiß. Wie schläfst du denn? Seitlich oder?
Ich schlafe seitlich ein. Hm. Also meistens, ich glaube, ja, meistens drehe ich mich so nach links, wenn ich einschlafe. Aber ich habe, witzig, dass du das gerade ansprichst, weil jetzt wird mir erst bewusst, wie ich einschlafe. Seit einem Jahr oder anderthalb ist es so, dass ich meine Hände so...
Boah,
meinen Kopf so zusammenschlagen.
Das ist schwer, so einzuschlafen.
Ja, und so penne ich ein. Ohne Scheiß. Also richtig, richtig so, als ob ich beten würde. Irgendwie so, Hände über den
Kopf. Da kannst du einschlafen.
Und so schlafe ich ein.
Wow.
Ohne Spaß.
Weil eigentlich musst du immer so vom Gefühl her so ein bisschen deine Gedärme schützen.
Ja, nee, also es gibt ja Leute, die schlafen auch so ein, so dass sie ihre Hände zusammenfalten über den Bauch.
Die Sargposition, ja.
Ja, aber, genau. Aber irgendwie bei mir, seit geraumer Zeit ist es so, ich habe auch so ein extrem flaches Kissen.
Also schlafen nur Leute ein, die angekommen sind, auf jeden Fall.
Bin ich angekommen, wenn du das sagst. Ja, aber jetzt hast du dein Leben lang Zahnstocher immer begleitet.
Genau, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ey, unser nächstes Produkt, also auch wiederum ich und mein Partner, müssen Zahnstocher sein.
Derselbe Partner, mit dem du Almasiva machst?
Ja, ja, genau.
Wie witz, aber...
Und daran haben wir auch über 1,5 Jahre gearbeitet, bis wir es überhaupt rausbringen. Da ist eine sehr lange Vorlaufzeit, dass wir das alles so perfekt strukturieren, welche Geschmackssorten. Da haben wir unsere Geschmackssorten, die schon bekannt waren, durch unsere Tabakdosen in die Zahnstocher mit einfließen lassen. Natürlich ist da kein Nikotin oder so drin in den Zahnstochern, weil einmal so ein Hype ausgebrochen ist. Passt auf, in den Zahnstochern ist Nikotin bei uns.
Ja, weil halt viele Kinder auch damit,
selbst
mein Sohn,
ey, ich habe so viele Briefe von Schulen bekommen, die sagen, ey, deine Zahnstocher bringen unseren Unterricht durcheinander, das und das. Aber das ist eine Schulsache, damit habe ich nichts zu tun.
Ich schwöre es dir, so war ich hier sitze, ich war auf einem Elternabend, letztes Jahr sogar noch, wo der Lehrer gesagt hat, bei seinen alle Eltern, Zahnstocherverbot auf Schulen,
ja,
weil die ganzen Kinder...
Das Thema war vorher gar nicht da.
Ja, weil die ganzen Kinder, inklusive meinem Sohn, die alle mit Zahnstochern von dir in der Schule rumgerannt sind und die Lehrer sind ausgeflippt.
Ja, teilweise haben die Kids, die auch die Dosen dann bekommen haben, die sind ja überall im Ausverkauf, es ist sehr schwer dran zu kommen. Auch die ganzen TikTok-Shops, die haben zum ersten Mal Gelder generiert, wenn sie meine Zahnstocher verkaufen. Kinder haben sich teilweise Zahnstocherpackungen für 6 € ergattert, um sie im Schulhof für 10 € zu verkaufen.
Nein.
Ja, ja, doch, doch.
Moment. Also Kids haben Geschäft aus deinen Zahnstochern
gemacht? Ja, ja, viele Kinder.
Für 6 gekauft, für 10
viele,
verkauft.
Viele, sehr viele Kinder haben Geschäft mit meinen Zahnstochern gemacht.
BWL 1, ja, Betriebswirtschaftslehre, so funktioniert das. Also will ich einkaufen, teuer verkaufen, Verknappung?
Ich habe auf jeden Fall vor meiner Haustür in meiner Gegend, wo ich...
Oder ein Riesenanwesen ist.
Ja, ja. Das kann man ja nicht übersehen. Die ganzen Kids wissen, wo ich wohne.
Ist doch krass beleuchtet und so, habe ich gesehen.
Und da ist der Zahnstocher-Hype ausgebrochen bei mir auf dem Gelände. Da waren teilweise, ich schwöre dir, am Tag waren da über 100 Kids immer.
Aber was haben die gesagt? Ich will Zahnstocher.
Ich habe gegeben. Das Problem war, ich habe gegeben und das war das Problem. Weil das hat sich rumgesprochen in der Schule. Ja, am nächsten Tag nach der Schule sind die alle wieder gekommen.
Dann waren 300 Kinder irgendwann wahrscheinlich vor deinem
Haus. Ich bin nicht hinterhergekommen, ehrlich gesagt.
Irgendwann
habe ich dann unterbunden, indem ich gesagt habe, ey, ich habe keine Zahnstocher. Anders hättest du es können nicht unterbinden. Du hast da jeden Tag wirklich 100 bis 200 Kids gehabt. Ich habe das teilweise auch in meinen Stories manchmal gehabt. Also nicht 100 Kids auf einem Fleck, sondern über den Tag verteilt. Über den Zaun drüber gucken, drüber klettern. Auf dem Gelände hattest du auf einmal Kids, die am Basketballplatz standen und gewartet haben, bis ich nach Hause komme, weil mein Tor aus Versehen offen war.
Boah, ist ja geistesgestört. Aber da ist schon ein richtiger Hype um die Zahnstocher entstanden. Ist der Hype noch da?
Ja, ja, natürlich. Ja, ja, der Hype ist noch da. Die Kinder lieben die Zahnstocher.
Also verdient man auch gut damit? Also ich meine, 6 € im Verkauf, klar. In der Herstellung, Holz, ja. Ich weiß es nicht, wie,
ich sag
was
mal so,
für ätherische Öle benutzt werden für die Geschmack.
Ich sag mal so, ich hätte niemals gedacht, niemals, und ich will dir jetzt keine Zahl sagen oder so, dass wir so viele Zahnstocher verkaufen. Das ist unglaublich.
Okay. Von den Umsätzen her hast du Shisha-Tabak damit übertroffen? Nee, ne? Mit Zahnstochern?
Auf keinen Fall.
Da aber seid ihr noch meilenweit.
Was wir mit Zahnstocher gemacht haben, ist natürlich auch wieder Vorreiter für vieles. Also wenn ich
so wie mit dem Tabak auch.
Wenn ich dir später die hinter der Kamera sage, wie viel Zahnstocher wir im Monat verkauft haben, da kannst du es ja hochrechnen. Das ist auch unnormal gewesen, ja.
Holz. Also einfach Holz. Zahnstocher.
Aus massivem Holz geschnitzt.
Aus massivem Holz geschnitzt. Wo lässt du die anfertigen? Ist das auch made in Germany?
Alles made in Germany.
Ja?
Ja.
Okay, wow.
Alle unsere Produkte sind made in Germany.
Dann bist du hergegangen. Bis vor kurzem hast du ja das macht gerade so ziemlich so seine Runde, habe ich so gesehen. Hier auch mit Champions League und diese ganzen Formate, diese Rap-Formate mit Jury und
ja, ja, genau.
Rapper, die gerankt werden oder wo dann neue Stars entstehen sollen. Also Prototyp Rapstar, das ist ja dein Format.
Das ist mein Format, ja.
Mit Sido, Ali Boumaier und PA Sports.
Ja.
Das ging jetzt ein halbes Jahr, oder? In Summe.
Das ging, die erste Staffel ging 7 Monate.
7 Monate.
Aber hinter den Kulissen haben wir ein Jahr vorher schon geplant, gemacht und getan. Und in diesen 7 Monaten Ausstrahlung war halt auch jeden Tag massiv, musste im Schnitt dabei sitzen, musste alles absegnen, machen und tun. Das hat sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Zeit gekostet.
Ja, aber das ist doch voll, also, sorry, ich vergleiche jetzt einfach als Geschäftsmann.
Ja.
dieses Format gegenüber jetzt Almasiva mit Shisha, mit E-Zigarette, mit Zahnstocher, das ist doch voll viel Stress gewesen, ja, wo wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel rumgekommen ist wie mit den anderen Geschäftsmodellen.
Ja, ich muss mal so sagen, so, ich kann nicht zu Hause sitzen und warten, bis RTL mich anruft und sagt, ey, wir haben eine Show für dich, die du führen kannst, die du leiten kannst, wo du entscheiden kannst, in welche Richtung das geht. Mhm. Man muss heutzutage einfach selbst anpacken und sich sagen, so was das Fernsehen kann, können wir schon lange. Mhm. Und wenn du meine Produktion gesehen hast, ist es wirklich TV-Level.
Ja, das hatte schon so eine DSDS-Wirkung. Ja, also genau. Hier mit dem Podest, wo er da alle saß. Das war ja nicht so kurz drei Tische aneinander geklatscht und irgendwie ein paar Gartenstühle.
Nein, es war auch sehr, 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 sehr aufwendig, sehr, sehr kostspielig. Es hat sehr, sehr viel Geld und Zeit gekostet. Und ich bin übertrieben dankbar, dass ich da als Partner Sido an meiner Seite habe, was für mich, für meine Legacy sehr, sehr wichtig immer war, mit Sido gut zu sein, aber mit ihm jetzt auch zu arbeiten und mit ihm auch in Zukunft Projekte zu planen und so. Das ist für mich ein brutales Privileg, dass er mir nicht nur die Hand gereicht hat, sondern wir sind wirklich Best Friends. Das ist so der größte Gewinn aus diesem Ganzen. PA als einer, der wirklich schon Vorarbeit, Pioniersarbeit geleistet hat in CEO-Richtung. Und Ali Boumaier ist so und so seit 4 Jahren intensiv an meiner Seite. Mein Bruder, wir haben zusammen getwitcht, wo uns manchmal 200-300 Leute zugeschaut haben. Aber wir haben es aus Spaß gemacht, weil wir uns gegenseitig respektieren und lieben. Wo ich dann gesagt habe, Ali, irgendwann werden Türen aufgehen, weil du bist für was Größeres bestimmt. Und da habe ich auch noch diesen bekannten Satz in der ersten Folge von Prototyp Rapstar, wo ich alle ankündige, Sido als größten deutschen Rapper aller Zeiten, PA als größten CEO Deutschlands und Ali Boumaier meines Erachtens größter Entertainer Deutschlands.
Ich habe es gerade im Kopf gehabt, dass du Entertainer sagst.
Genau, und das habe ich aus tiefstem Herzen in der ersten Folge gesagt, wo noch ganz viele Leute geschrieben haben, was macht denn Ali da? Und ich hab mir immer gesagt, egal wie viele Leute schreiben, was macht Ali da? Ali ist da, weil es der größte Entertainer ist und ihr werdet es früher oder später auch merken, ihn lieben und ihn alle schätzen.
Gab auch gestern eine krasse Situation.
Deswegen bin ich übertrieben stolz, welchen Werdegang gerade Ali geht.
Ja, der ist auf Twitch, geht er auch voll durch die Decke.
Er ist der meistgehypteste neue Twitcher, wenn man das so neu...
Streamer.
Streamer, wenn man das so sagen kann. Er ist der beliebteste, er ist der am meisten wachsende und er wird noch viel, viel größer
als jetzt. Ja, dann musst du ja zu uns im Podcast kommen, Mensch.
Ja, auf jeden Fall, ich sage ihm Bescheid.
Was mich fasziniert hat, also ich meine, ich verfolge Rap immer so von der Seitenlinie ein bisschen, war zu sehen, dass er ja gestern auf dem Splash aufgetreten ist mit Shindy.
Mit Shindy, ja.
Unglaublich. Weil die haben ja auch eine krasse Backstory durch Bushido, Shindy, ja, K1,
haben,
ne, das ist ja
die alles. Die haben eine geile Geschichte zusammen. Die haben zusammen angefangen, Shindy hat ihm viel geholfen, was Texte angeht, was Songstruktur angeht. Und das ist jetzt genau jetzt, wo Ali wieder durchstarten will mit Mucke, weil er hat lange Zeit, also viele Jahre, die Lust daran verloren. Obwohl ihn jeder kennt, ist es manchmal ein bisschen undankbar, das Geschäft, dass man sich so denkt, so, da geht eigentlich mehr, weil jeder kennt mich doch, aber warum respektiert keiner das, was ich tue? Und jetzt respektiert jeder wieder, was Ali tut und jetzt hat er wieder Lust und Liebe da reingesteckt und wenn jetzt wieder so das Momentum genutzt wird, um Nostalgie Sachen auf die Bühne zu rufen, wie die Kombination mit Shindy, dann ist es umso schöner, weil das macht das alles wieder rund.
Das war krass. Also ich habe das gestern gesehen, ich dachte so, wow. Ja. Also, weil wenn du die Backstory kennst, was hier alles passiert ist in der Vergangenheit.
Voll.
Von den ganzen Disses und Stress und Streit.
Ich kann dir echt sagen, also Ali hat sehr, sehr viel einstecken müssen die letzten Jahre. Deswegen hat er nicht nur das verdient, sondern noch viel, viel mehr.
Aber schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, ohne jetzt ihm zu nahe zu treten, dass du so ein bisschen die Rolle von Haft übernommen hast bei ihm und ihn mitgezogen hast.
Ich und Ali uns verbindet, seit wir uns kennengelernt haben vor 4 Jahren, verbindet uns was ganz Spezielles. Wir haben natürlich gemeinsame Freunde, was daraus das Resultat war dann, dass wir zusammen gearbeitet haben. Und ich war wirtschaftlich schon sehr, sehr stark aufgestellt. Und bei ihm habe ich beobachtet, jeder kennt ihn, aber er war noch in der Findungsphase. Und ich fand das immer unfair, weil er besser reden konnte als alle. Er konnte besser harmonieren mit Menschen. Er hat eine krasse Empathie zu Menschen. Er hat krasse Stories. Er hat eine krasse Geschichte. Und er ist vom Typ her sehr lustig und für viel mehr bestimmt. Das hat mich auch immer getriggert, dass ich denke so, warum wird er nicht an, warum nimmt die große Masse ihn nicht an, der gehört da hoch. Es gibt Leute, wo du siehst und du denkst dir, der gehört da hoch, an Stellen, wo du manchmal denkst, es ist unfair, warum ist der da oben? Aus, von außen betrachtet.
Ja, ja, ja.
Deswegen ist es so der natürlichste Werdegang, den es gerade gibt, ist für mich Ali. Denn er war für mich schon vorher der Typ, da der oben. Da nach oben kommen muss. Also der muss da oben stattfinden. Der verbindet ja sehr viele Sachen, die nicht jeder hat. Es gibt Leute, die sind für oben bestimmt, aber manchmal musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Das ist immer diese Glücksformel.
Genau. Aber das finde ich aber auch unfair. Weil wenn du das doch selbst erkennst, dann wäre ich doch falsch, wenn ich nicht mit anpacken würde und ihn nicht überall mit einbinden würde, was ich gerade mache.
Hast du dann auch getan?
Natürlich, ich habe versucht, Ali überall mit einzubinden, was ich gerade mache. Mhm. Zum Beispiel bei Prototyp Rapstar war zum Beispiel für mich der wichtigste Punkt, dass ich Ali mitziehe. Dass ich Ali mitziehe, der sitzt da.
Du hast getwitcht, du hast Ali mitgenommen.
Ich habe mit Ali 100 Diskussionen gehabt, dass er zu mir selbst gesagt hat, alter Bruder, nicht, dass Leute mir das übel nehmen, wenn ich die benote oder so. Habe ich gesagt, nein, nein, Ali, du sitzt da, du bist der Entertainer und du hast Ahnung von Rap, du hast Geschichte in Rap, du hast alles miterlebt. Erst Gute Junge war das größte Label Deutschlands. Du hast das alles gesehen, du weißt, was gut ist. Mhm. Du hast viele Leute gesehen, die talentiert sind. Du warst mit talentierten Leuten in Studios gesessen, über Jahre hinweg, Bruder. Das macht dich viel mehr zu dieser Person, die ich benötige, als viele Leute, die gerade in Formaten sitzen und etwas beurteilen, wo man vielleicht denkt, okay, das ist ja wirklich nur ein Twitcher. Mhm.
Jetzt komme ich auf einen Punkt zurück, den ich vorhin angesprochen habe, um nochmal das Shisha-Thema anzusprechen. Und zwar habe ich letzte Woche es werden ja gerade extrem viele Gesetze verabschiedet und viele neue Reformen kommen und so weiter und so fort. Und da ist eine Reform gewesen oder ein Thema, wo mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, deswegen gibt es auch ein Video auf Instagram, wo wir ja da Co-Creator sind, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn ich über das Thema spreche, dann möchte ich mit jemandem sprechen, der in der Branche sehr groß ist und einen ganz anderen Einblick hat wie, was weiß ich, jemand anders. Und da du so ja mit Almasiva, so wirklich einer der größten Shisha-Tabaksorten Deutschland bist, wenn nicht sogar der größte, dachte ich so, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden, weil es mich übel interessiert. Was passiert da draußen? Ich sehe das so von der Seite, aber ich bin nicht drin. Und zwar geht es um das Thema Tabaksteuer.
Ne? Ja, Tabaksteuer.
Wenn ich das richtig zusammenkriege, wurde die ja schon mal erhöht. Die war ja günstiger. Genau. Und die Aussage, die getroffen wird in der Regierung, in der Politik, ist ja, die Tabaksteuer zu erhöhen, um dem Schwarzmarkt entgegenzuwirken, was ja völlig paradox ist, wie die meisten politischen Entscheidungen da draußen, sorry an der Stelle, die ja komplett an der Realität vorbeigehen, weil wenn ich offiziell Tabak teurer mache, weil ich die Tabaksteuer erhöhe, ist ja eigentlich die logische Konsequenz, dass der Schwarzmarkt explodiert.
Ja.
Und der kleine Shisha-Händler zum Beispiel, mit dem ihr auch zusammenarbeitet, den ihr beliefert, oder ein Shisha-Geschäft, ja, was es ja auch genug da draußen gibt, der hat das Problem, dass er sich nicht mehr tragen kann.
Nein.
Weil kein Mensch dann nochmal das Doppelte vielleicht für eine Dose Shisha-Tabak zahlt, sondern er dann irgendwo anders sich das holt, wo schwarz verkauft wird, unter der Theke, wie auch immer. Das ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir.
Ja, genau.
Aber du bist jetzt der Profi.
Ich habe ganz bewusst vor einer Woche dieses Statement gedroppt, wo ich Lars Klingbeil auch verlinkt habe, dass ich gerne mal persönlich mit ihm reden mag,
ja,
in den Dialog gehe, auch sich miteinander austauschen, was meine Erfahrungen sind. Also man darf nicht nur plump auf den Zettel gucken, weil diese Thematik ist viel größer als gedacht. Ich versuche mal ein bisschen weiter auszuholen. Man hat schon mal die Tabaksteuer erhöht, sagen wir mal von 15 auf 30 Euro.
Eine Dose Shisha-Tabak.
Ja, genau, weil man den Schwarzmarkt eindämmen wollte.
Ja.
Danach ist der Schwarzmarkt explodiert.
Schon da explodiert.
Es war absolut
Aber es macht ja auch Sinn.
Es war absolut kontraproduktiv. Anstatt dass die Regierung das jetzt einsieht, dass sehr viel Steuergelder flöten gegangen sind und das sogar wieder billiger macht, damit es auch erträglich wird für den normalen Käufer. Und ich rede von den normalen Käufer. Und da habe ich speziell die deutsche Shisha-Kultur erwähnt, wo ich ganz viel Hate-Kommentare bekommen habe. Aber ich sage nochmal ganz bewusst und ich unterstreiche ganz bewusst, deutsche Shisha-Kultur, weil Made in Germany Tabak ist der beliebteste Tabak weltweit. Die sauber geschnittenen Blätter aus Deutschland sind die beliebtesten weltweit. Die Sorten, wie die zusammengestellt werden, mit dem Geschmack, der Geschmack, der in Deutschland hergestellt wird, ist der Made in Germany Geschmack weltweit auch der beste. Mhm. Der Produzent, der den saubersten und qualitativ besten Tabak weltweit herstellt, ist auch aus Deutschland. Deswegen sage ich, deutsche Shisha-Kultur.
Wusste ich gar nicht.
Timo und Christian, die in den Shisha-Shop gehen, die kaufen sich ein Ventil, um ihre Shisha zu pimpen, wie beim Golf GTI. Die kaufen sich einen verlängerten Schlauch, die kaufen sich einen Diffuser, die kaufen sich einen Kopf, der sich automatisch dreht.
Die kaufen sich Kohle.
Genau. Ein Hussein oder ein Ali, der interessiert sich nicht dafür. Der raucht seine Shisha in der Shisha-Bar oder hat seine klassische Shisha zu Hause stehen. Der fummelt nicht an seiner Shisha rum. Das bedeutet, die Hauptkäuferschicht sind die Deutschen. Mhm. Genau, deswegen sage ich deutsche Shisha-Kultur ganz bewusst. Die erste Tabakerhöhung ist kontraproduktiv gewesen, absolut. Und haben sie nicht eingesehen. Aber wenn sie jetzt hingehen, und ich sage dir ganz ehrlich, wenn sie jetzt hingehen und die 30-Euro-Dose auf, sagen wir mal, 60 Euro machen, was so der Endplan dann sein sollte, wird es nur noch den Schwarzmarkt geben. Es wird gar keinen anderen Markt geben. Weil die Leute, die sich diese 27, 26, 28 Euro Dose heutzutage auch gar nicht mehr leisten können.
Die können sich jetzt recht keine 60 Euro Dose leisten.
Das bedeutet, diese Läden, die vorher schon zugemacht haben, werden en masse direkt zumachen. Das bedeutet, 5000 Shisha-Bars tot. 1000 bis 1500 Shisha-Shops tot. Es gibt sämtliche Getränkeshopläden, kleinere Tabakläden, die auch in
die ihr Regal haben mit
die
Shisha.
Im Regal haben, die ein bisschen Kohle verkaufen, Kiosk, Shisha Kiosk. Kaufen, das von alles so ein bisschen was verkaufen, die absolut davon auch einen Genickbruch erleiden, weil die eventuell damit gerade mal so noch ein bisschen Plus generieren, was außerhalb ihrer Miete ist, was sie so und so stemmen müssen. Also jedem geht es gerade so und so schlecht. Ja. Also die alle werden darunter leiden und wir reden hier von Zehntausenden von Arbeitsplätzen.
Das wollte ich gerade sagen.
Zehntausende von Arbeitsplätzen. Deswegen sage ich, Deutschland ist diese Sache, die sie da vorhaben, wenn sie das durchsetzen, ist es ein Genickbruch für alles. Es wird danach nur noch den Schwarzmarkt geben. Hundertprozentig.
Also ich muss kein Shisha-Astrophysiker sein, Superkenner, Raketenphysiker, um festzustellen, dass wenn die diesen Weg gehen, dass auf der anderen Seite extrem viel wegfallen wird. Ja? Weil durch diese Steuermehreinnahmen, von denen sie sich hier erhoffen, und da gibt es gerade sehr, sehr viele Gesetze, auch in der Immobilienbranche, wo die verabschieden wollen und mehr Steuern haben. Also du merkst, alles, was sie tun, geht darauf hinaus, mehr Steuern einzunehmen. Warum? Weil wir viel zu viel verblasen. Ja? Nicht im Inland, aber im Ausland unter anderem. Ja? Und die Gelder, die da sind, werden nicht vernünftig eingesetzt. Voll. Also muss man mehr Kohle reinholen. Mit Schnellschussentscheidungen, wie ich finde.
Ja.
Und deswegen fand ich die Idee von dir sehr, sehr, also ich wollte es verstehen. Deswegen bin ich ja mit dir und deinem Geschäftspartner auch ins Gespräch gegangen, weil mich das interessiert. Mhm. Weil mich sowieso politische Themen sehr, sehr stark beschäftigen. Ja, genau. Weil ich den Sinn, also ich bin ja auch jemand von der Straße wie du.
Es ist absolut sinnlos.
Genau, ich will den Sinn verstehen. Was heißt das?
Viele Leute haben mir auch vorgeworfen unter den Kommentaren, dass ich ja damit meine Gelder generiere. Aber es wäre für mich selbst kontraproduktiv, wenn ich nicht mein Gesicht für diese Szene hergebe.
Weil die Szene hat dir ja so viel gegeben.
Die Szene hat mir so viel gegeben. Ich weiß auch, was für eine schöne Kultur das hat. Mittwochs ein Champions-League-Spiel zu gucken und seine Shisha nebendran stehen zu haben. So, natürlich ist es von außen betrachtet manchmal, dass man so denkt, so, ah, guck mal, das ist gerade eine Kanackenbar und da läuft so einiges schief da drin oder so, aber nein, ist nicht so. Da sitzt auch Timo, Christian und Hassan, die sitzen zusammen, gucken sich das Spiel an und gönnen sich eine Shisha.
Völkerverständigung.
Ja, wir reden auch von einem Timo, der sich eine Shisha-Dose kauft, offiziell, einmal im Monat vielleicht und dann freitags, samstags auf dem Balkon sitzt mit seiner Frau und einfach mal die Woche Revue passieren lässt. Ihm wird das alles weggenommen. Also wie soll er sich das noch leisten können, weißt du so? Mhm. Und wir reden da von Menschen, die es so und so sehr, sehr schwer haben heutzutage überhaupt draußen in der Öffentlichkeit, in der Freizeit stattzufinden. Keiner mehr geht oft Also außer in Berlin, wo es noch ein bisschen erschwinglich ist oder so.
Es ist viel zu teuer geworden.
Alles viel zu teuer geworden. So. Selbst der Döner, wenn er billiger ist als 9 Euro, wirst du nicht dort essen. Dann lässt du es lieber und isst dann zu Hause, weil du denkst, okay, erstens ist es zu teuer. Und zweitens ist es nicht mehr das, was ich nach der Arbeit essen kann, weil da geht 10% meines Tagesgehaltes drauf, weißt du?
Ja, tatsächlich. Aber es ist interessant, weil ich dachte auch so, warum setzt du dich dafür ein? Du hast doch das meiste Geld schon gemacht, dir kannst du doch eigentlich am Arsch vorbeigehen, auf gut Deutsch.
Weil ich weiß, dass es hier um viel mehr geht. Hier geht es um so viele Freunde, die ich in dieser Szene kennengelernt habe, so viele Menschen, die ich auch damit verbinde, die in ihrer Freizeit gerne rauchen, die es mit viel Liebe tun. Und ich weiß, dass es absolut kontraproduktiv ist. Deswegen wäre es absolut ein No-Go, wenn ich nicht mein Gesicht dafür hergebe.
Ja, aber das finde ich gut. Also das finde ich gut, dass du sagst, hey, die Shisha-Szene hat dir so viel gegeben, weil das war dein erster großer monetärer Erfolg,
ja,
dass du diese Dankbarkeit in dir trägst, sagst du, hey, und wenn du mal in die andere
Richtung... Sorry, wenn ich dich unterbreche, Bruder. Wir reden hier von sehr vielen Firmen, wir reden hier von sehr vielen Herstellern, sehr vielen Produzenten und sehr vielen Shops. Das darf man nicht vergessen, die alle sauber arbeiten und nicht dieses plakative, vorne in der Zeitung stehende, aggressive, clanmäßige haben, so, was manchmal so ein bisschen so nach außen getragen wird, dass das ein Problem ist für Deutschland. Nein, nein, also wir sind absolut kein Problem.
Ich habe vorhin ein Wort gesagt, wo ich kurz reingeredet habe, Völkerverständigung. Ja, also dass quasi unterschiedliche Nationen, voll, Herkunft, Ethnie, Religion, die sitzen alle in den Shisha-Bar zusammen und Shisha verbindet viele Menschen. Also ich bin jetzt selber kein Shisha-Raucher, aber ich sehe das ja. Ne? Also ich komme ja aus Stuttgart, da gibt es ja auch zigtausend Shisha-Bars.
Ja.
Und ich sehe ja, was das dazu beiträgt. Es ist wie Essen zusammen. Ne? Wenn, ja, Menschen zusammen essen, ist wie Shisha rauchen. Du sagst es gerade, Fußball, wir haben jetzt ja gerade die WM, die läuft. Gibt es wahrscheinlich zig Shisha-Bars, die auch strahlen, wo, ja, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herkunft, der Thomas, der Michael, der Ali, der Göksel, der Giovanni, ja, die alle miteinander da sitzen, eine Pfeife rauchen. Und diese Gesetzesänderung dazu beiträgt, dass es diese Möglichkeit eben nicht mehr geben wird. Auch nicht der Timo, der zu Hause mit seiner Frau auf dem Balkon sitzt, was du gesagt hast, und seine Woche Revue passieren lässt und dann mal eine Pfeife anmacht, weil die Pfeife einfach so viel kostet wie, keine Ahnung was, also eine Dose Shisha-Tabak, 60 Euro, das ist ja Wahnsinn.
Nee, nee, klipp und klar, das ist absoluter Fakt. Wenn die auf 60 Euro hochgeht, wird der Schwarzmarkt explodieren, weil es nur noch den Schwarzmarkt gibt.
Geben wird. Also alles andere.
Es wird keinen normalen Markt mehr geben.
Nein. Und genau das Gegenteil passiert von dem, was Lars Klingbeil eigentlich wollte.
Genau, aber deswegen sage ich, ich gebe mein Gesicht dafür her, weil ich finde, es ist absolut kontraproduktiv für uns alle, für die Szene, für die Kultur, für die Menschen.
Ja.
Und für Leute, die nicht rauchen, aber trotzdem in solch einer Lokalität arbeiten. Also lieber haben wir, mir wäre es lieber, wenn man versteht, dass man die offiziellen Arbeiter und offiziellen direkten Steuerzahler, die so einen Shop haben oder die einen Getränkeshop haben, wo das auch mit anbieten
oder
die
Kiosk,
eine Lokalität haben, egal in welcher Form, Kiosk, Späti, Bars, dass man die weiter trägt und weiter pusht, dass die eigentlich sogar noch wachsen. Mhm. Weil da ist eigentlich auch, was andere Länder angeht, viel mehr drin. Also der größte Shisha- und Tabakmarkt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ist in Brasilien. Mhm. Aber du hast zum Beispiel noch nie einen Brasilianer gesehen, der mit einer Shisha an der Copacabana sitzt, aber dort wird am meisten geraucht.
Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Ich sehe die alle nur Fußball spielen.
Ja. Aber was ich gut finde von dir, ist, dass du ja die Idee hattest, Lars Klingbeil anzusprechen, direkt, und zu sagen, so, hey, pass auf, ich möchte gern mit dir oder mit Ihnen. Am liebsten hier bei mir, also nochmal, wir haben es
also, ja, Lars, melde dich bei Tommy.
Ja, also du hast es ja mit deinem Reel schon angekündigt, da hieß es ja dann auch mal, markiert Lars Klingbeil in den Kommentaren. Ich stelle mich gern zur Verfügung, dass wir hier eine Form von Podiumsdiskussion machen, wo ich das anmoderiere und ihr zwei miteinander sprechen
könnt. Ich glaube, ihm ist das alles gar nicht so bewusst.
Deswegen, nein, ich glaube, er kennt die Tragweite nicht.
Genau, deswegen denke ich, man sollte sich mit Leuten aus der Szene eventuell kurz schließen.
Man kann auch, also schau mal, du bist jetzt Shisha-Tabakhersteller. Man könnte sagen, du willst jetzt deine Interessen vertreten. Man kann ja auch jemanden aus dem Verband noch dazusetzen. Ja?
Natürlich.
Ne? Aus dem Verband, es gibt ja Shisha-Verbände bestimmt. Ja. Ja? Man kann ja jemanden, der ja neutral ist, der das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht und Lars Klingbeil und dann eben miteinander sprechen und feststellen, hey, pass mal auf, diese Entscheidungen, die ihr trefft auf politischer Ebene mit einer Ideologie dahinter, in der Theorie, die aber in der Praxis gar keinen Sinn macht, darüber müssen wir sprechen. Weil der Schwarzpark wird explodieren. Also die Vertreter von Lars Klingbeil, SPD, wer auch immer das sieht, es gab ja schon mal ein Reel, wo Massiv mich ja mit reingenommen hat als Co-Creator und aufgerufen hat, ins Gespräch zu gehen. Das Angebot steht nach wie vor. In den Dialog zu gehen mit ihm, mit noch jemand anderen, einem Interessensvertreter.
Ich denke, wenn ich den Vorstand vom Wassertabakverband, Herr Rieger oder Sven von der besten Produktion Deutschlands, das sind wirklich gute Leute, die sich mit der ganzen Szenerie, auch mit der Politik auskennen und so, für die ist es gerade alle unverständlich.
Ja.
Also sehr unverständlich. Ja. Es besitzt noch nicht mal ein bisschen Logik. Und das ist für uns alle gerade so, dass wir denken, alles klar, wird das einfach nur so unter den Tisch gekehrt, weil das andere Problematiken mit sich bringt. Mhm. Okay, dann lass uns über die anderen Problematiken reden.
Auch mal aber sprechen.
Der Tabak ist nicht der Grund dafür.
Auf gar keinen Fall. Ja, der Grund ist einfach, wir brauchen Geld.
Ja.
Der Grund ist relativ simpel. Ganz
wir
simpel.
Brauchen Geld, aber dadurch generierst du kein Geld.
Nein, ja, wir brauchen Geld und dadurch entstehen aber jetzt gerade durch diese Situation, durch die Angespannte, die wir haben, aufgrund der Wirtschaftslage und vielen anderen Themen ist, es werden viel zu viel Schnellschussentscheidungen getroffen, die nicht überlegt sind.
Weißt du, wie viel Tabak in einer Badewanne hergestellt werden kann mit Zusätzen und Chemikalien, wo du nicht mehr im Griff hast, wenn das dann die Leute rauchen, die werden teilweise zusammenbrechen. Das ist der Schwarzmarkt.
Ja, aber das ist ja genauso wie mit Cannabis.
Und diese Badewannen werden alle voll sein. In allen Großstädten werden Leute anfangen mit Schwarztabak. Selbst herzustellen aus dem Haus und das dann wie, sagen wir mal, Cannabis im Park, wird das dann so passieren, wie es jetzt auch schon ist, durch die unlogische Sache von 15 auf 30 hoch, wird es von 30 auf 60 den ganzen Markt nicht mehr geben, außer die Badewanne.
Guck mal, das ist ja noch eine viel krassere Konsequenz. Also wir haben einmal das Thema Schwarzmarkt, sowieso. Ne? Steuergelder gehen flöten im Staat. Zweitens, Arbeitsplätze fallen weg. Drittens, natürlich, wenn die Unternehmer alle zumachen, gibt es ja auch wieder keine Steuereinnahmen, logischerweise. Und viertens, wird die Gesundheit gefährdet von Menschen, die sich das schwarz kaufen, wo einer, das, wie du das gerade sagst hier, zusammenbrodelt in seiner Badewanne mit irgendwelchen Chemikalien.
Ja, weißt du nicht, das was hast du da dann gar nicht mehr im Griff, weil unsere Herstellung, unsere Dosen müssen alle
durch einen Qualitätsprozess,
alle durch einen deutschen Qualitätsprozess, das muss alles bei uns ist so und so alles made in Germany, ich spreche von uns, das hat alles einen sauberen Ablauf.
Wahnsinn.
Und das ist für mich unerklärlich. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist, glaube ich, das richtige Wort.
Es ist Wahnsinn. Also es passieren sowieso so viele Dinge.
Ich hätte mir eher gedacht, dass die Regierung versteht, was passiert ist mit der letzten Entscheidung, dass das dann wieder runtergesetzt wird auf Normalstand, 15, 16, 17 Euro und sich das dann wieder viel mehr Leute leisten können, weil der Schwarzmarkt so danach floriert hat. So. Mhm. Und dadurch Gelder generiert werden. Aber jetzt machen sie, was das sie Gegenteil. Vorher im Gegenteil gemacht haben, noch brutaler. Also wollen sie durchsetzen. Ich hoffe nicht, dass es durchkommt. Ich hoffe, dass da.
Das wird, glaube ich, diese Woche entschieden, ne?
Morgen oder übermorgen? Ja, es ist immer noch in der
Schwebe.
In der Schwebe, ja. Es wird hart diskutiert.
Also, wir haben heute, weil wir jetzt gerade von heute oder morgen reden, der Podcast wird ja spätestens übermorgen ausgestrahlt. Heute ist der 6. Es geht wirklich um alles, schlussendlich, wenn das morgen oder übermorgen dann entschieden wird.
Ganze Existenzen werden zusammenbrechen.
Das bringt mich mal jetzt zu einer ganz anderen Frage, auch so in deine Richtung. Ich meine, wie alt bist du jetzt?
43.
Der Hauptschüler, der abgebrochen hat, mit 4 angefangenen Berufsausbildungen, der Rapper wurde, der Unternehmer wurde, wo er jetzt auch so ein bisschen in die politische Richtung geht, aus unterschiedlichen Gründen. Wie würdest du dich, und Familienvater, stimmt, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass du ja selber noch Papa bist, du hast ja ein Kind.
Ja. Zwei Kinder.
Zwei Kinder mittlerweile.
Zwei
Töchter. Schön. Vater, Unternehmer, Rapper. Wo siehst du dich eigentlich am meisten? In welcher Rolle?
In der Vaterrolle.
Echt?
Ja, natürlich.
Guck mal, wir haben noch gar nicht über deine Vaterrolle gesprochen.
Ja, das ist so der wichtigste Akt, der wichtigste Ablauf in meinem Tag. Und
wie alt sind deine Töchter, wenn ich fragen
darf? 8 und 2.
Schön.
Ja, das ist auch die schönste Phase in meinem Leben, seit ich meine Töchter habe. Und es geht nichts über Gesundheit, über alles, was wir gerade reden und diskutieren. Alles kommt und geht. Mhm. Aber zu beobachten, wie deine Mitmenschen, die du liebst, gesund sind, das ist, glaube ich, unbezahlbar.
Wie nehmen dich deine Kinder wahr? Weil das ist eine ganz interessante Sache, werde ich ein bisschen verfolgt auf den sozialen Medien. Der weiß ja, du bist ganz stark auch auf Twitch unterwegs und du hast immer sehr, sehr viele Stars bei dir auf deinem Anwesen. Ne, ihr zockt dann Basketball bei dir auf deinem Basketballplatz und so. Und dann geht ihr mal auch in dein Gym rein, du hast ja dein Private Gym. Und dann geht ihr streamen und das sehen ja deine Kinder alles so. Ne? Also die kriegen das ja mit.
Also meine Tochter findet mich zum Beispiel jetzt nicht so aufregend oder cool wie andere, andere K-Pop-Stars oder so. Also die verfolgt da schon die südkoreanische Szene.
Ja?
Ja, ja, also.
Also wenn Ali Boumaier bei dir ist, dann ist es dir egal.
Ja, das ist ihr egal. Die ist 8, die hat das noch nicht alles so auf dem Blickfeld so. Aber die weiß schon und ist auch ein bisschen genervt manchmal, wenn ich trotzdem mit jedem Bilder mache und. Aber die hat sich wirklich dran gewöhnt. Die weiß auch, dass ihr Vater bekannt ist. Ja, ist auch interessant zu beobachten, wie sie mich auch manchmal anschaut, wenn ich Bilder mache. Was wohl in ihrem Kopf vor sich geht, weil sie es ja gar nicht anders kennt.
Die ist ja so aufgewachsen, dass du in der Rolle bist. Bei mir kam das ja sehr viel später. Also es ist ja jetzt 6 Jahre her. Mein großer Sohn ist 13.
Ja, dich erkennen ja auch sehr, sehr viele bestimmt, wenn du
unterwegs bist. Ja. Nicht in deinem Ausmaß, aber ich werde schon erkannt.
Ja, natürlich, ja, und klar.
Am Anfang war es doch interessant, mittlerweile ist er auch genervt davon. Also irgendwie, wenn es dann irgendwie, wenn wir in einem Einkaufscenter sind und es ist gerade voll wegen Schlechtwetter und alle paar Schritte will jemand ein Bild mit mir machen, dann ist er halt auch genervt. Er sagt, hey, das können wir nicht einfach in Ruhe einkaufen, ohne dass sich jemand erkennt. Aber bei dir sind ja deine Kinder so aufgewachsen, die kennst du ja gar nicht anders.
Kennst du anders, ja. Aber ich bin auch dankbar dafür, dass meine Kinder so aufwachsen, wie ich nicht aufgewachsen bin. Ich hatte nicht diese Chancen wie meine Kinder heutzutage, dass sie rausgucken und eine grüne Wiese vor sich haben. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass sie aus dem Fenster gucken und rausgehen können, planschen oder im Garten spielen. Das war uns verwehrt als Kinder, weil wir einfach nicht diese Mittel dafür hatten. Mhm. Also ich war ein Kind, das vorm Eiswagen stand. Und alle beobachtet hat, welche Sorten es sich aussucht. Das war für mich
aber
schon
sie
so.
Aber sich leisten konnte.
Nein, auf keinen Fall. Ich konnte nicht zu meinem Vater sagen, gib mal 50 Cent, 50
oder
Pfennig.
50 Pfennig, ja, genau.
50 Pfennig, dieses kleine silberne Ding, damit ich mir eine Kugel hole oder so. Das war eher.
Wenn der Eismann damals geklingelt
hat. Wenn der Eismann geklingelt hat, bin ich trotzdem hingerannt.
Boah, das ist bitter. Ja, und hast du die Eissorten alle angeguckt, ohne die eine
Kugel? Ich schwöre dir auf alles, wenn der Eismann geklingelt hat, bin ich trotzdem hingerannt und habe keinen Tag verpasst, an diesem Wagen zu stehen und alle zu beobachten.
Boah, das ist bitter.
Ja, aber Bruder, anderen Menschen geht es schlechter als wir, aber wenigstens habe ich das beobachtet und ich bin nicht verhungert.
Hundertprozentig.
Ich habe trotzdem zu Hause von meiner Mama sehr viel Liebe bekommen. Ich wurde gut erzogen.
Sehr schön.
Mein Vater hat mich hart erzogen, aber trotzdem.
War das so alte Schule hier mit Schläge auch so erziehen? Oder?
Komplettes Programm. Also,
ja, okay.
Wenn ich dir erzähle, wie kreativ manchmal mein Vater war, um mich zu fangen, also.
Weißt du, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du versuchst, ihm aus dem Weg zu gehen und der jagt dir hinterher, wartet so an der einen Ecke und du kommst vorbeigeschossen und der packt dir, jetzt habe ich dich.
Also mein Vater war auch so ein Typ, wenn der von der Arbeit kommt, ist erstmal Stille im Haus. Mhm. Und du konntest einfach gar nicht mit ihm reden. Das Ding ist, wenn du mit ihm geredet hast, dann hat er seinen Frust, den er eventuell auch schon aus seiner Kindheit mitgenommen hat, so alte Schule mäßig an dir rausgelassen. Und das war so mein Tagesablauf eigentlich. Ich habe da so eine witzige Geschichte. Eigentlich, er hat mich immer im Bad eingesperrt oder, um einfach seine Ruhe zu haben. Obwohl ich wirklich aus Respekt schon so und so nichts sage. So. Einmal musste ich irgendwas sagen oder es kam die Situation auf, dass er mir hinterhergerannt ist. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, weil ich vorher unterm Bett so ein bisschen ausgeräumt hatte, bin ich unter das Bett gegangen. Und dann, wo ich gemerkt habe, dass er nicht an mich drankommt unterm Bett, weil er so gegriffen hat, bin ich auf einmal zum ersten Mal wirklich nicht frech geworden, sondern ich habe so gelacht. Wow. So kindliches Lachen. Weißt du so? Weil ich gemerkt habe, okay, er kommt gerade nicht
an mich dran. Ja, und dann fandest du es witzig.
Ja. Deswegen sage ich ja kreativ. Und dann habe ich gemerkt, dass er langsam aus irgendeinem Zimmer irgendwas holt. Und dann ist er gekommen, hat die Matratze weggemacht. Und du kennst auch diese alten Rostdinger.
Ja.
Diese Rost-
Gitter da.
Ja, Gitter. Und hat er die Matratze weggemacht. Da war ich immer noch so voll cool, weil ich habe gemerkt, die sind so dünn, er kommt nicht durch mit seinen Armen. Und dann ist er nochmal weggelaufen. Und dann ist er mit einem Besen gekommen.
Oh mein Gott. Und hat den Stiel dann da.
Aber ich liebe meinen Vater über alles.
Und lebt dein Papa noch?
Ja, natürlich. Ich gehe jetzt am Freitag mit ihm in den Urlaub zusammen und genieße heute jede Minute mit meinem Vater. Und mein Vater ist genau das Gegenteil von das, was er damals war. Er ist wirklich heute ein liebender Vater, immer am Lächeln, sehr hyperaktiv und sehr hilfsbereit.
Ich glaube, Väter oder Eltern, auch Mütter, die so waren zu ihrem Kind, sind nachher zu ihren Enkeln das Gegenteil.
Er liebt meine Töchter. Er ist 74, er spielt mit den Fangen, er rennt denen hinterher, er spielt mit den Verstecken, er versteckt sich hinter Vorhängen, hinter der Couch, wirkt dann leicht kindlich, aber Alhamdulillah, er ist körperlich noch sehr, sehr aktiv, er ist hyperaktiv fast schon, er läuft jeden Tag von seiner Wohnung an den Alexanderplatz und wieder zurück, ist sehr, sehr aktiv, morgens schon um 4 Uhr in Flohmärkten sich einfach Sachen angucken aus Interesse. Und ja, meine Töchter bekommen gerade diese Liebe zurück, die er mir vielleicht eventuell aus irgendwelchen Gründen nicht geben konnte.
Schön. Deine Mama auch? Sie lebt auch noch?
Ja, die lebt noch.
Fantastisch. Fantastisch. Eine letzte Frage habe ich noch.
Was du willst.
Stell dir vor, ich würde dir deine Musik, deine Social-Media-Kanäle und alles wegnehmen und dein ganzes Geld auf dem Konto. Was würde übrig bleiben?
Ich glaube, du kannst mir alles wegnehmen und es würde trotzdem ein reicher Typ vor dir stehen.
Reich an was?
An das, was Gott mir gegeben hat, mein Herz.
Schöne Antwort.
Das meine ich absolut selbstbewusst und ehrlich.
Ich kaufe sie auch ab, hundertprozentig.
Ich habe damals sogar eine sehr brutale Neigung zu Menschen gehabt, wo ich wusste, dass die mich hassen. Weil ich mir dachte, krass, der hasst mich. Irgendwas verbindet uns. Und ich habe mich für diesen Menschen sehr interessiert.
Und wie lange ging das, diese Neigung zu Menschen, die dich hassen?
Bis heute.
Das heißt, Menschen, die dich hassen, die interessieren dich?
Menschen, die jetzt öffentlich zum Beispiel irgendwas Negatives über mich sagen würden, ich habe irgendeine Bindung zu denen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an oder so, aber ich denke mir, krass, der Mensch hat sich mit mir befasst, der hat sich diese Zeit genommen.
Gibt es irgendjemanden, der überhaupt was Schlechtes über dich sagt in der Öffentlichkeit?
Nein, eigentlich nicht. Dafür bin ich aber auch dankbar. Und deswegen versuche ich, von keinem etwas zu nehmen, was mir nicht zusteht, von keinem etwas zu verlangen. Und ich erwarte auch von keinem was. Deswegen bin ich in vielen Situationen in meinem Leben, wo es zum Beispiel finanziell nicht so gut lief, trotzdem gerade geblieben und bin auch abseits geblieben, wenn ich mir etwas nicht leisten kann, dazu zu gehören, noch nicht mal dorthin zu gehen. Weil wenn ich dorthin gehe, dann will ich auf jeden Fall der sein, der großzügig ist und für alles aufkommt.
Absolut richtig und absolut wichtig, bin genauso. Also selbst in den schlimmsten Phasen meines Lebens bleibe ich gerade und entwickle keine komischen Neigungen, irgendjemanden zu benutzen oder auszunutzen oder irgendwelche Moves zu machen.
Ja, unabhängig davon, mein bester Freund sagt, bis heute, das ist so ein schöner Satz, Gruß an Ashraf, meinen besten Freund, seit über 20 Jahren, immer an meiner Seite. Dieser Satz ist sehr, sehr geprägt in meinem Kopf und der ist der absolute Fakt. Trag das Geld immer in deiner Hand, nie im Herzen. Deswegen, es gibt Leute, die verdienen das erste Mal Geld und wissen vielleicht nicht, mit der Situation umzugehen. Und anhand des Geldes wächst auch ihr Ego. Und dadurch behandeln sie dann andere Menschen disrespektierlich, auch unbewusst disrespektierlich, weil sie denken,
die stehen über ihnen, weil sie
genau,
mehr Geld haben.
Genau. Also bei mir ist es so, also wenn ich mit einem sitze, dann beobachte ich ihn auch, wie er mit dem Kellner umgeht. Mhm. Ich beobachte genau diese Dinge. Und wenn ich sehe, dass irgendwas in eine falsche Richtung geht, dann nehme ich mir diesen Kellner zur Brust und tue ihn sogar umarmen neben dieser Person und mit ihm so viel Smalltalk führen, als...
Dass der sich dumm vorkommt?
Genau.
Weil er ihn so beleidigt hat von
100.000%.
Oder behandelt hat.
Damit schütze ich meine Umgebung, meinen Tisch und mich als Mensch, dass er mich nicht kaufen kann.
Stark.
Ja, Bruder Herz.
In den letzten knapp 2 Stunden.
Wow, 2 Stunden haben wir geredet.
Ja, ich glaube, oder? Sind wir bei 2 Stunden? Ja, 2. Ich krieg schon das Go da oben. Habe ich sehr, sehr viel gelernt über dich als Mensch. Sehr viel, was du gesagt hast. Aber es hat nur das bestätigt, was ich sowieso schon dachte. Weil dadurch, dass ich sehr, sehr stark mich mit Menschen beschäftige und auch aus dem Vertrieb komme ursprünglich, beobachte ich immer sehr, sehr gerne. Und jetzt natürlich durch die letzten 6 Jahre immer Tommy da sein, habe ich ja viele Menschen des öffentlichen Lebens kennengelernt und durfte leider feststellen, dass viele Menschen hinter der Kamera nicht so sind, wie sie vor der Kamera sind.
Das ist sehr oft so, ja.
Was bei dir nicht der Fall ist. Ich habe schon gesagt, ab dem Moment, wo uns dein Geschäftspartner damals zusammengebracht hat, war alles sehr respektvoll, sehr auf Augenhöhe immer die Gespräche.
Ich muss auch echt sagen, tut mir wirklich von Herzen leid, dass wir manche Termine nicht wahrnehmen konnten, von meiner Seite her. Umso schöner ist es jetzt hier zu sitzen.
Also absolut.
Nichts niemals im Leben irgendwie persönlich nehmen oder so.
Dafür kennen wir uns
mir,
zu wenig.
Ja, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich, du bist in Stuttgart.
Ich du bist in Berlin.
Ja, ich habe mir den Weg extra für dich jetzt.
Weiß ich sehr zu schätzen.
Genau. Genau, ich weiß auch zu schätzen, dass du mir das nicht übel nimmst.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Schön, dass du mein Gast warst. War ein unfassbar gutes Gespräch. Viele Themen gehabt, am Ende ein bisschen politisch geworden, aber das gehört auch dazu.
Ah, es gehört auch zum Leben dazu.
Und ja, wie schon gesagt, Lars Klingbeil und sein Team, wenn ihr das hört, seht, mitbekommt oder jemand das weiterträgt, ich bin offen dafür, das alles anzumoderieren mit Massiv und noch anderen Personen aus der Branche, um das Thema mal zu erörtern. Tabaksteuer, welche Wirkungen das hat, was für eine Reichweite das hat, was das bedeutet für viele in Deutschland, für Konsumenten sowie Hersteller und Läden, haben wir festgestellt. Und ja, danke, dass du da warst und hoffentlich auf ein Teil 2 mit mehreren Menschen das nächste Mal hier in der Runde.
Danke dir für deine Zeit, Tommy.
Sehr gerne.